Und ich weiß, dass die Natur und diese abstrusen Wesen, für die ich mich so begeistere, für mich eine heilende Wirkung haben. Die machen mich zu einem gesünderen, zu einem ausgeglichenen, zu einem besseren Menschen. Es dürfen auch gerne die großen Wesen sein, aber die Kleinen sind einfach die monströsesten, die fremdartigsten. Ich glaube wirklich, das ist, als wenn man eine andere Dimension schaut. So, ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir Menschen haben, einen anderen Planeten, einen anderen Lebensraum wirklich kennenzulernen. So, und ich bin so dankbar und so froh, dass ich diese Chance in meinem Leben bekommen habe.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Es herrscht tiefe Nacht über dem Ozean. Genau die richtige Zeit für Marco Schulze, sich bereit zu machen. Trotz der Dunkelheit springt er in das Wasser, was unter ihm tausende Meter in die Tiefe geht. Er trotzt der Gefahr von Strömungen und dem Unbehagen, nicht zu wissen, was in der Dunkelheit schwimmt, und taucht zu einigen Lampen ab, die nach unten scheinen und die Aliens aus der Tiefe anlocken. Marco ist Unterwasserfotograf und sein Instagram-Account heißt Aliens from the Deep. Der Name ist dabei Programm. Er liebt die Abstrusen und die kleinen Lebewesen, sowie den Fangschreckenkrebs, den Paper Nautilus oder den Säbelzahn-Schleimfisch. Was ihn an diesen Tieren so fasziniert und wo diese Faszination herkommt, beschreibt er uns in dieser Folge. Das ist sowieso eine ziemlich gehaltvolle Folge. Wir reden nämlich nicht nur über seine Begeisterung, sondern auch über seine Kritik an der Unterwasserfotografie. Für viele Jahre hat Marco seine Bilder nämlich gar nicht erst veröffentlicht. Mittlerweile tut er das, was ich großartig finde, erzählt mir aber trotzdem, warum er damit manchmal Bauchschmerzen hat. Wir sprechen aber auch über den dunkelsten Tag in Marcos Taucherleben. Viele Stunden von der nächsten Küste und dem nächsten Krankenhaus entfernt, erlitt er eine Deko-Erkrankung. Schlimm genug, aber ausgerechnet an diesem Tag gerät sein Boot noch in schwere Seenot. Ganz am Ende schauen wir einmal mehr über den Tellerrand der Meere hinaus. Für gute 5 Minuten schwenken wir auf das Thema, das Marco hauptberuflich macht. Der sozial engagierte Mensch beschäftigt sich nämlich viel mit Obdach- und wohnungslosen Menschen. Das fand ich total spannend und es war ein Bereich, mit dem ich mich noch nicht so richtig auskannte. Und in diesen 5 Minuten habe ich zumindest 1-2 kleine Insights sammeln können. Ich bin mir sicher, diese Folge wird euch richtig viel Spaß machen. Sie ist auf der einen Seite sehr kurzweilig und unterhaltsam und auf der anderen Seite aber auch schön tiefgründig. Genauso liebe ich das und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den Aliens aus der Tiefe und mit Marco Schulze. Heute mal eine Ankündigung in eigener Sache, denn dieser Podcast braucht deine Hilfe. Ich interviewe die Helden und Heldinnen der Meere nun seit fast 5 Jahren. Das tue ich mit viel Herzblut und großer Freude und stecke den Großteil meiner Arbeitszeit in die Produktion neuer Folgen. Leider generiert Helden der Meere nicht genug Einnahmen über Werbepartnerschaften, dass sich der Podcast finanziell trägt. Und das heißt, damit ich diesen Podcast langfristig aufnehmen und weiterentwickeln kann, müssen die vielen Stunden Arbeit, die in jede Folge fließen, auch irgendwie bezahlt werden. Ich weiß, dass viele von euch diesen Podcast sehr gerne hören. Und wenn ihr noch ganz lange hören wollt, könnt ihr Helden der Meere jetzt unterstützen. Dafür gibt es 2 verschiedene Wege. Ich habe auf Steady einen Account eingerichtet, auf dem ihr zu einem Teil der Helden der Meere Crew werden könnt. Das heißt, ihr könnt euch dort unterschiedliche Mitgliedschaften klicken, die schon bei guten 4 Euro im Monat anfangen. Das sind pro Folge weniger Kosten als für eine Tasse Kaffee. Für die Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady gibt es im Gegenzug exklusive Vorteile. Die Folgen könnt ihr schon einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung und komplett ohne Werbung hören. Es gibt immer wieder exklusive Gewinnspiele und je nach Paket bekommt ihr eine jährliche Postkarte, ein Buch mit Widmung oder ein persönliches Gespräch mit mir, um all eure Fragen rund um den Podcast loszuwerden. Wenn du Mitglied bei Steady werden möchtest, dann schau mal in den Shownotes, da gibt es einen Link zu den Werbepartnerschaften. Darin ist auch eine Verbindung zum Steady-Account dabei oder auf der Helden der Meere Homepage gibt es eine neue Seite, die heißt Unterstützen. Auch dort findest du alle Informationen, die du brauchst, um Teil der Crew zu werden. Zweitens gibt es nach wie vor die Möglichkeit, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder Spenden dorthin zu senden. Da würdet ihr dann auch eine Spendenquittung bekommen, sodass ihr euren Beitrag von der Steuer abziehen könnt. Ich bedanke mich bei allen, die diesen Podcast schon jetzt unterstützen und hoffe, dass sich da noch viele anschließen, damit wir Helden der Meere gemeinsam in sicheres Fahrwasser bringen. So, und jetzt zurück zur Folge. Hallo Marco.
Hallo Christian.
Ich freue mich total auf dieses Gespräch. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viel mit absoluten Vollprofis gesprochen habe. Und damit meine ich wirklich das im wahrsten Sinne des Wortes, die es als Profession, nämlich beruflich machen, über das, was wir sprechen. Und du machst beruflich was ganz anderes, hast aber selber eine riesengroße Leidenschaft fürs Meer. Und irgendwie freue ich mich darauf, mal mit jemandem wieder zu sprechen, der so ein bisschen vielleicht dadurch auch einen gewissen anderen Blickwinkel, eine andere Sehnsucht hat, vielleicht nicht ganz so abgeklärt ist. Also oft sind ja Leute, die das dann, bei denen das zum Alltag wird. Mich würde interessieren, was ist es denn eigentlich, was dich am Meer so begeistert und fasziniert?
Das hat als Kind schon angefangen. Ich weiß, dass ich als kleines Kind schon immer in Bächen rumgeplanscht bin und unter die Steine geschaut habe, um zu gucken, was da so lebt, was da so kriecht. Und die größte Zeit des Jahres waren für mich, wenn die Molche geleicht haben und ich die Salamander auf dem Schulweg beobachten konnte. Ich habe immer ins Wasser geguckt, ich habe immer irgendwie den Kescher da reingesteckt, sobald ich das konnte, um rauszufinden, was es dort gibt, und immer mehr gefunden. Und immer mehr Vielfalt gefunden und immer mehr Wesen gefunden, die direkt aus meiner Fantasie hätten kommen können. Ich weiß, die ersten Libellenlarven, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, mein Kopf explodiert, weil ich die so spannend fand mit all dem, was diese Tiere so ausmacht, mit den Formen und Farben.
Krass. Also irgendwie zieht sich das bei dir durch. Ihr zu Hause wisst das noch nicht, aber ich habe das in der Vorbereitung mir natürlich schon angeguckt, dass irgendwie eher diese abstrusen Wesen, diese Kreaturen, also dein Instagram-Account und ich weiß gar nicht, ob man das Projekt nennen kann, mit deiner Unterwasserfotografie heißt auch Aliens from the Deep. Und gerade so eine Libellenlarve passt ja eher in Kategorie Aliens als die Tiere, die viele andere Kinder so am Anfang toll und süß finden im Sinne von, oh, ein Häschen oder ein Reh, sondern Salamander, Libellenlarven und Molche hast du gerade genannt. Wann ging es denn für dich ans Meer? Also wie fing das an?
Die Ostsee als Kind. Wie alt werde ich gewesen sein? 6, 7, 8 Jahre. Ich weiß, dass meine Familie damals immer in die Ostsee gefahren ist. Und habe da wahnsinnig gute Erinnerungen dran. Und ja, auch da habe ich überall gesucht nach Tieren, die daran leben, und geschaut, was da so unter der Oberfläche ist. Und genau, ich fürchte, das sind so ein bisschen die abstruseren Tiere und die merkwürdigeren Tiere, die mein Herz erobert haben. Das sind, klar, weniger schöne Fische. Ich mag auch Korallenriffe, ich freue mich darüber auch. Aber wenn ich ein kleines Monster des Meeres sehe, dann geht mein Herz wirklich auf.
Gab es Momente im Meer, die so ein Klickmoment waren? Also ich weiß nicht, ob du was mit der Frage anfangen kannst. Gab es für dich so 1, 2 Momente, wenn man dich danach fragt, wenn Leute dich hier in Berlin im Umfeld fragen, hey, Marco, das Meer? Also wir Berliner, was haben wir mit dem Meer zu tun? Was sind so die Momente, an die du dann denkst, weshalb du sagst, ja, für mich ist es das Meer?
Wow, ich habe 2 Erinnerungen, die mir dazu spontan anfallen. Das erste Mal war tatsächlich das erste Mal, dass ich meinen Kopf unter die Wellen gesteckt habe, außerhalb von Europa, außerhalb des Mittelmeeres, war in Indonesien, und ich war völlig verzaubert. Also ich war völlig ein veränderter Mensch danach, als ich nach dem Tauchgang rausgekommen bin. Ich wusste es sofort. Ich wusste nach 5 Minuten in Indonesien unter dem Meer, an dem Korallenriff mit all den Wesen, die ich dort gesehen habe, das wird mich zu einem komplett anderen Menschen machen. Und so war es auch. Das hat seitdem, das war 2002 ungefähr, seitdem fortgedauert. Das ist, hat sich seitdem nicht verändert und erfüllt mich einfach komplett.
Und was hast du da gesehen? Also
das Erste, was ich gesehen habe, waren tatsächlich, ich glaube, es sind Barsche, die mit ihren Barteln den Boden aufwühlen und in so einer kleinen Gang da über den Boden ziehen, und die sind durch die Sonnenstrahlen gezischt und haben nach Kleinstlebewesen im Sand gesucht. Das war der allererste Anblick, werde ich mein Leben nicht vergessen, diese Bilder, die ich hatte. Und dann war das ausgerechnet ein Ort, wo man besonders viele spannende Kleinstlebewesen sehen kann. Und das fing gleich von vornherein an, dass wir irgendwie beim ersten Blick auf die groben Steine, die dort beim Einstieg waren, begonnen haben, absurde Wesen zu sehen. In verschiedensten Farben und Formen. Kleine Frackfische, kleine Larven von, also winzig kleine Rotfeuerfische. Ich hab's gar nicht fassen können, was für eine Vielfalt an Formen, Farben und Funktionsweisen dort miteinander irgendwie ihr Leben organisiert hat.
Also das heißt, da hängst du dann auch wieder vom Stein und hast dir die ganz kleinen Wesen, die Critter, so nennt man sie ja, angeschaut.
Ja. Und es dürfen auch gerne die großen Wesen sein, aber die Kleinen sind einfach die, ja, einfach die monströsesten, die fremdartigsten.
Die Kleinen sind die monströsesten.
Ja.
Das gefällt mir.
Ja, also ich finde, an Hai hab ich mich mittlerweile so gewöhnt, und das kennen wir, die Formen und Farben. Aber was die Natur dort alles produziert an weirden Lebewesen, an abstrusen Dingen, an kleinen Fremdkörpern. Ich glaube wirklich, das ist, als wenn man eine andere Dimension schaut. Mhm. So, ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir Menschen haben, einen anderen Planeten, einen anderen Lebensraum wirklich kennenzulernen. Mhm. So, und ich bin so dankbar und so froh, dass ich diese Chance in meinem Leben bekommen habe.
Das war jetzt Situation Nummer eins?
Ja, die zweite. Das ist das letzte Mal, dass ich geweint habe beim Tauchen. Das war ausgerechnet im letzten Jahr. Und das war auch in Indonesien. Zufälle gibt's. Und wir hatten tatsächlich, auch wenn das ein ganz tolles Tauchgebiet war, einen relativ langweiligen Tauchgang. Das gibt's auch da mal. Wir haben irgendwie nichts so richtig gefunden. Es war irgendwie grauer Schlamm auf dem Boden. Irgendwie hatten wir einen schlechten Tag erwischt, einen schlechten Moment, keine Ahnung. Und waren so 30, 40 Minuten, war irgendwie nichts los. Und ich hab mich nicht gelangweilt. Ich langweile mich nie unter Wasser, aber es war so, naja, ein bisschen mehr können schon passieren. Und dann macht mein Tauchguide, mit dem ich allein unterwegs war, so ein Zeichen, so wie so ein Faden oder sowas, keine Ahnung, mit seinen Fingern. Ich dachte, was meint er denn? Irgendwas sucht er offensichtlich. Und dann sind wir weitergeschwommen und ich gucke so hoch zur Sonne über mich und denke so, oh mein Gott, das ist der größte Tintenfisch, den ich in meinem Leben so gesehen habe. Und ich bin der größte Fan von Tintenfischen, hatte noch nicht viel Gelegenheit, gute Bilder zu machen. Dachte so, wow, ist der schön. Und dann sehe ich noch einen. Und ich sehe noch einen. Und noch einen. Und dann haben wir den Faden gesehen. Und der Faden war ein Ankerseil, an dem eine Boje gespannt war. Und die Tintenfische hatten dort, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, hatten dort ihre Eier gelegt. Und sind vielleicht, weiß ich, 20 von vollkommen ausgewachsenen Big Fin Reef Squids sind um dieses Seil herumgeschwommen und haben irgendwie ihre Eier gepflegt und gesäubert und mit Sauerstoff bereichert und haben untereinander irgendwie sich gepaart und irgendwie haben das gemacht, was Tintenfische machen, wenn sie sich gut fühlen. Und das war schon irgendwie unglaublich magisch für mich. Und dann kam noch dazu, dass die Tintenfische sich auch an mich gewöhnt haben. Die waren erstmal so ein bisschen vorsichtig und irgendwann fanden sie dann auch mich spannend und haben mich untersucht und meine Kamera befühlt mit den Tentakeln und reingeguckt in die Kamera und das war völlig magisch für mich. Danach bin ich nach oben gekommen, hab gleich geflennt auf dem Boot.
Geil. Ja. Hammer. Wie groß sind die gewesen?
Die werden angeblich nur bis 30 Zentimeter. Die kamen mir größer vor. Ich weiß, unter Wasser kommt einem immer alles größer vor. Immer so ein Drittel, sagt man ja. Aber ich weiß nicht, ich schätze, die waren eher so 35, 40 Zentimeter. Also man sieht das auf den Bildern auch ganz gut. Dass die.
Und Tintenfisch, das kann ja vieles sein, von Squid bis Oktopus. Oder vielleicht bin ich da auch falsch informiert, aber ich bin mir gerade noch nicht so sicher, war das so ein länglicher Körper und kurze Tentakeln oder war es so ein kugeliger Körper und ganz lange Tentakel?
Also, Oktopusse sind keine Tintenfische.
Ach, sind keine
Tintenfische? Alles Cephalopoden, sind alles Kopffüßler, aber Tintenfische sind die länglichen, sind die Stromlinienförmigen.
Ach, wirklich?
Nicht die Oktopusse, genau. Und du musst dir vorstellen, wie so.
Aber die haben ja auch Tinte.
Tinte haben sie tatsächlich alle, das verbindet sie ja auch.
Siehst du, deswegen hätte ich jetzt gedacht, das macht jetzt einen Tintenfisch.
Ja, ah, spannend. Ja, hast du recht mit irgendwie. Ja, aber die Biologie sieht's anders.
Ah, gut, habe ich was gelernt.
Ja.
Cool. Ja, damit sind wir jetzt schon mitten im Abenteuer Ozean gelandet.
Abenteuer Ozean.
Aliens from the Deep. Ich habe es eben schon gesagt, so heißt zumindest dein Instagram-Account. Und ich bin noch gar nicht so sicher, also du hast es mal genannt, dein Engagement mit Aliens in the Deep. Was ist das? Ist es einfach ein Accountname oder ist es ein Projekt, ein Konzept? Was steckt dahinter?
Gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich nach all den Jahren, die ich auf meinen Fotos gesessen habe, ich habe nur für mich fotografiert, weil ich tatsächlich die Welt der Fotografen an vielen Stellen nicht so einladend fand und auch keine Lust darauf hatte, mich darauf einzulassen, habe ich irgendwann gedacht, was mache ich eigentlich mit meinem vollen Herzen, mit all den Bildern und den Wesen? Irgendwie ist es schade, wenn sie nur bei mir auf meiner Festplatte liegen.
Kurze Zwischenfrage, seit wann fotografierst du und vor allem seit wann fotografierst du unter Wasser?
2008. Und ich fotografiere nur unter Wasser tatsächlich.
Ach so.
Ich kann über Wasser, also ich wahrscheinlich kann ich knipsen, aber das, was ich kann und wo ich glaube, dass ich mich auskenne, ist tatsächlich nur unter Wasser. Das mache ich seit 2008 und habe aber meine Fotos so bis zum letzten Jahr 2024 weitgehend für mich behalten und irgendwie nie ein Interesse daran gehabt, die zu teilen, an Wettbewerben teilzunehmen oder irgendwas damit zu machen. Habe dann irgendwann gedacht, irgendwie möchte ich es aber gerne teilen, möchte ich es gerne rausgeben irgendwie in die Weite, möchte ich es freilassen, die Bilder. Ich glaube, dass die Natur, oder andersrum, ich weiß, dass die Natur und diese abstrusen Wesen, für die ich mich so begeistere, für mich eine heilende Wirkung haben. Mhm. Die machen mich zu einem gesünderen, zu einem ausgeglichenen, zu einem besseren Menschen. Und ich glaube, dass diese heilende Wirkung, die Natur hat, für ganz viele andere Menschen auch existiert. Das war ein Grund, warum ich es teilen wollte, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist so toll, ich freue mich da so drüber, wenn ich das sehe, andere sollen sich da auch drüber freuen. Das ist so der persönliche Grund. Und der zweite ist ganz einfach, auch ich sehe, was mit den Meeren passiert. Ich tauche jetzt seit knapp 25 Jahren. Ich habe Orte, in denen sind die Großfische, mit denen ich im Prinzip taurisch groß geworden bin, während Corona alle ausgejagt und getötet worden. Das macht auch mich wahnsinnig traurig und ich weiß, dass wir nur das schützen, was wir lieben. Und es gibt wahnsinnig viel mittlerweile und das ist toll und das ist gut und wichtig, zu Haien, zu Delfinen, zu Walen. Ich wollte mich stark machen für die abstruseren, absurderen, hässlicheren kleinen Wesen. Mhm. Das macht mir viel Freude und ich merke auch, dass es wirklich gut ankommt.
Sehr schön. Ja, da würdest du dich gut mit Solvin Zankel und Uli Kunz verstehen.
Unbedingt.
Das kommt mir daher sehr bekannt vor. Und wenn du von diesen abstrusen Tieren erzählst, würde ich mich freuen, wenn du uns mal so ein, zwei deiner Lieblinge vorstellst. Also Wesen, die vielleicht die wenigsten kennen, wo du aber sagst, Mensch, also die sind doch faszinierend, über die müsste mehr gesprochen werden.
Unbedingt. Ich würde dich da ganz gerne mal mitnehmen zum Blackwater-Tauchen. Das habe ich gerade gemacht auf den Philippinen und das ist so das, worüber ich mich in den letzten Jahren am meisten begeistert habe.
Okay, dann machen wir aber nochmal dieses Fass auf. Was genau ist Blackwater-Tauchen? Wir haben in ein, zwei Folgen schon mal drüber gesprochen, aber erzähl uns, du uns doch nochmal, was macht das aus und so besonders?
Sehr gerne. Blackwater-Tauchen ist eine relativ neue Facette des Tauchens, die wir erst seit ein paar Jahren kennen. So vor ungefähr zehn Jahren wurde es erfunden und in den letzten 5 Jahren wurde es eigentlich immer bekannter in der Sporttauchergemeinschaft. Die Idee ist, dass man nicht wie sonst meistens am Riff taucht oder sich die Lebewesen am Boden oder die irgendwie in der Nähe des Riffs leben anschaut, sondern die Idee ist, sich anzusehen, was nachts aus der Tiefsee an die Oberfläche steigt. Klingt so ein bisschen mystisch und ein bisschen düster, das ist es auch tatsächlich. Wir erleben auf der gesamten Erde jedes Jahr die sogenannte Dial Vertical Migration. Das ist die größte Biomassenwanderung des Planeten.
Und nicht nur jedes Jahr, sondern jeden Tag, oder?
Stimmt, habe ich jedes Jahr gesagt.
Ich glaube schon.
Oh ja, natürlich. Jeden Tag, jede Nacht um den gesamten Planeten herum tauchen die Tiere aus der Zwielichtzone in die ehemalige Lichtzone auf, um den Schutz der Dunkelheit zu verlassen. Und ganze Nahrungsnetzwerke bilden sich dort jede Nacht neu. Das heißt, man kann dort Lebewesen sehen, die man sonst am Tage nie sehen würde, die man am Riff nicht sehen wird und die dort ein ganz, ganz eigenes Universum bilden tatsächlich, für das wir Menschen uns bisher nur aus Sicht der Wissenschaft interessiert haben, aber nicht aus Sicht der verbreiteten Bevölkerung, wie wir das sind. Mhm. Und ich finde es unfassbar faszinierend, was dort für Lebewesen auftauchen, wie die miteinander interagieren, wie die ihr Leben organisiert haben. Und ich würde euch gerne davon ein, zwei vorstellen.
Okay, aber bevor du sie uns vorstellst, jetzt wo wir das fast aufgemacht haben, dieses Blackwater-Tauchen, du erzählst das jetzt so locker. Ja gut, dann geht man halt nachts da raus in den offenen Ozean und guckt mal, welche Tiere so aus der Tiefsee gekommen sind. Das ist ja taucherisch, jetzt stelle ich mir das nicht ganz so ohne vor.
Das stimmt. Und das hat auch lange gedauert, bis findige Menschen Wege gefunden haben, wie das relativ sicher und verlässlich funktioniert. Begonnen wurde es auf Hawaii. Damals hat man die Taucher nicht einfach ins nächtliche Wasser geworfen, sondern hat die mit Seilen am Boot festgebunden, weil allen klar war, dass es in der Regel in Bereichen, wo es keinen Kontakt zum Riff gibt, auch Strömungen gibt. Das heißt, man springt nachts ins dunkle Wasser, in der Regel über mindestens mehreren hundert Metern Tiefe und es gibt Strömungen. Das heißt, erwartungsgemäß ist das nichts für jemanden, der sich im Dunkeln nachts auf offenem Meer nicht wohlfühlt. Es gibt eigentlich das Problem, dass oft das Boot an der Oberfläche vom Wind in eine Richtung gedrückt wird, während die Taucher von der Strömung in eine andere Richtung gedrückt wurden. Das heißt, es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis man herausgefunden hat, wie das überhaupt halbwegs verlässlich funktionieren kann. Und mittlerweile macht man das so, dass man eine Boje ins Wasser schmeißt, die ist beleuchtet. Und an der Boje hängt ein Seil mit mehreren Lampen, die in die Tiefe leuchten, bis zu etwa 20, 30 Metern Tiefe. Und die Idee ist, dass die Taucher dort im Schwarzwasser mit dieser Boje treiben können, die Boje in der Nähe behalten und dann relativ sicher im Licht der Boje schauen können, was für Lebewesen sich anlocken lassen, während das Boot zwar nicht verbunden sein muss, aber die Boje immer im Blick haben kann. Mhm. Das klappt immer dann gut, wenn die Strömung verlässlich ist. Ich habe auch schon erlebt, dass die Strömung sich um die Boje herum teilt und dass man plötzlich ein paar hundert Meter woanders auftaucht. Und das ist im offenen Meer, in der Dunkelheit.
Wirklich? Du bist schon mal ein paar hundert Meter von der Boje entfernt in der Dunkelheit aufgetaucht?
Ja, ja.
Hattest du selber noch ein Licht, um auf dich aufmerksam zu machen? Oder musstest du dann dann bist du unsichtbar, da kann dich eigentlich niemand sehen, oder?
Ich hatte das Glück, oder vielmehr, ich hatte planmäßig SOS-Lampen in meiner Kamera mit dabei, die SOS blinken können. Das ist das erste Mal, dass ich es gebraucht habe in meinem Leben. Und zum Glück war die Bootscrew so schlau, sich auch umzudrehen, immer mal wieder zu suchen. Wenn man keine wache Bootscrew hat, die vielleicht während des Tauchgangs sich ein Nickerchen machen oder ein Päuschen gönnen, dann kann das durchaus gefährlich sein, weil wenn man da nachts abtreibt, dann ist es wirklich nicht ohne. Das darf man nicht vergessen.
Krass. Aber du fühlst dich da so wohl, dass du trotzdem, also hast du erhöhten Puls bei so einem Tauchgang oder ist das easy?
Erhöhte Wachsamkeit habe ich schon, weil mir klar ist, dass man auf bestimmte Dinge mehr achten muss. Auch Tarierung ist so ein Thema. Und was ich erlebt habe, ist, dass manche von den Lebewesen, wenn man die fotografieren und begleiten möchte, einfach einen sehr schnell auf verschiedenen Tiefenebenen mitnehmen. Ich hatte mal einen Kalmar, der hat mich von 35 Meter direkt an die Oberfläche mitgenommen. Zum Glück nicht so schnell, dass es gefährlich wurde. Aber als dann mein Tank irgendwie am Ende durch die Wellen kam, habe ich schon gemerkt, oh, das ist ja auch interessant.
Ach krass, also das heißt, du warst so ins Fotografieren vertieft, dass du es gar nicht wirklich mitbekommen hast, wie schnell es hochging?
Ja, genau. Ich bin sicher, wenn es schnell gegangen wäre, dann hätte ich das im Druckausgleich gemerkt, dann hätte ich Druck auf den Ohren verspürt. Aber das sind so die kleinen Fallen, die man dabei durchaus beachten muss, abgetrieben werden, die Tiefe und klar, der Kopf ist das zentrale Thema. Es gibt so ein bisschen unter Blackwater-Tauchern eine Verabredung, dass man auf dem Boot nie über Haie spricht. Ich weiß, dass man Hawaii immer mal wieder Weißspitzenhaie dabei hat. Das fände ich jetzt auch nicht so super.
Ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu den Tieren. Du darfst uns jetzt deine Lieblinge vorstellen. Ich bin gespannt.
Ja, sehr gern. Ich stelle euch gern mal vor den Argonauten oder den Paper Nautilus, den Papiernautilus. Der ist tatsächlich um die gesamte Welt verbreitet und einer der ganz wenigen pelagischen Oktopusse. Das ist jetzt kein Kalmar, sondern ein Oktopus, ein Cephalopode. Der lebt nur im offenen Meer, nie am Riff, nie am Boden. Und muss man sich vorstellen, den Nautilus kennen wahrscheinlich die meisten, so dieses Urzeitlebewesen mit den Tentakeln, der in so einer Schale schwimmt.
Genau, in so einem Schneckenhaus.
Genau. Der Paper Nautilus ist nicht verwandt mit dem, sieht aber ganz ähnlich aus. Mit dem kleinen Unterschied, dass sein Gehäuse auch so ein bisschen schneckig ist, aber das ist im Prinzip wie Papier. Es ist ziemlich dünn, es ist nicht so hart. Bei dem Paper Nautilus ist es so, dass es eines der größten Missverhältnisse zwischen Männchen und Weibchen in der Natur gibt. Die Männchen sind winzig klein, ich glaube bis 2 Zentimeter, meistens nur ein paar Millimeter, während die Weibchen so bis 30 Zentimeter groß werden können. Also ein riesiger Unterschied zwischen den Männchen und den Weibchen. Und entsprechend unterschiedlich sehen die auch aus. Die Männchen findet man meistens in so kleinen Sulp-Chains, ich weiß jetzt nicht, wie die auf Deutsch heißen, aber es sind so die kleinen galertartigen Ketten, die durch den Ozean treiben. Und die haben meist so einen kleinen orangefarbenen Kern, der gehört zu dem Lebewesen. Und die kleinen, winzigen Argonauten, Männchen, die tarnen sich dort genauso und sitzen neben diesen Kernen und tun so, als wenn sie einer von diesen Kernen in der Sulp-Chain wären. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man manchmal ganze Wohngemeinschaften von diesen kleinen männlichen Argonauten, die dort als winzig kleine orangefarbene Oktopüsschen in diesen galertartigen Strukturen leben und zusammen mit kleinen asselartigen Lebewesen mit den verschiedensten anderen Tieren, die sich dort diesen Lebensraum teilen.
Ja.
Unterdessen werden die Weibchen größer und leben irgendwann nicht mehr in diesen Sub-Chains, sondern schwimmen eigenständig durch den Ozean und bilden so ein kleines Haus auf dem Rücken. Das Haus ist tatsächlich weniger als Schutz gedacht, sondern dient zum Unterbringen der Eier und für die eigene Tarierung. Die Argonauten nehmen an der Oberfläche dort ein bisschen Luft auf, stopfen die Luft unter dieses Gehäuse, um sich besser austarieren zu können unter Wasser.
Und das heißt, wie klappt das dann, sich damit auszutarieren? Weil sie können die Menge der Luft ja gar nicht mehr verändern. Oder lassen sie dann was raus, um abzusinken?
Ja, das tun sie.
Und beim Hochgehen haben sie aber keine, da müssen sie hochstrampeln.
Es wird nie perfekt funktionieren. Deswegen sieht man die auch ganz oft auf Dingen reiten. Das ist ganz witzig. Die haben so die eigene Eigenschaft, dass sie oft auf Quallen reiten, auf kleinen Stücken von Müll, die durch den Ozean treiben. Das gefällt denen. Das finden die.
Und dann lassen sie sich möglicherweise in die Tiefe mitnehmen und von der Luft wieder hochziehen.
Ja, das kann sein. Genau. So ungefähr wird das sein. Und die sind faszinierende Tiere. Die können auch die Farben wechseln, wie das Oktopusse können. Die können Tinte abgeben und haben eine der absurdesten Vermehrungsstrategien, die man so kennt. Bei der Paarung ist es so, dass das winzige Männchen einen kleinen Paarungsarm an das Weibchen klebt und das war's dann. So, das Weibchen nimmt den Paarungsarm dann auf. Wir wissen nicht genau, ob er über den Körper des Weibchens von selber kriecht oder ob das Weibchen ihn irgendwie.
Ach, das Männchen schneidet den dann ab oder
so. Genau, lässt ihn einfach fallen, den Paarungsarm. Und das war dann der romantische Moment, ohne Pralinen, ohne Kino, ohne Einladung.
Es gibt immerhin hat er ihr einen Arm geschenkt.
Oder? Das ist nicht nichts.
Das stimmt, aber das ist dann auch eine einmalige Sache, oder?
Das ist eine einmalige Sache, ja.
Da sollte man sich den Partner fürs erste Mal gut aussuchen.
Unbedingt. Vor allem, wenn der Partner irgendwie 200 Mal so groß ist wie man selber. Muss auch komisch sein.
Irre. Ja, Wahnsinn. Und hast du so eine Paarung, hast du sowas mal beobachten können?
Eine Paarung habe ich nicht beobachten können, nein. So, aber ich habe die, also allein die Argonauten schon in sich zu beobachten. Die reiten manchmal aufeinander, dann sitzt eins auf dem anderen, die Weibchen zur Paarungszeit. Dass sie auf den verschiedensten Lebewesen sitzen, ist irgendwie total absurd zu betrachten. Also auf so einer Qualle zum Beispiel. Ja. Ich bin sicher, dass die Qualle nicht Ja gesagt hat zu dem Team ab, aber irgendwie funktioniert's.
Ja. Sehr cool. Okay, Argonauten haben wir. Was hast du noch für faszinierende Tiere?
Naja, das Naheliegendste ist, glaube ich, aber das kennen die meisten Taucher. Ich nehme es trotzdem mal, weil es ein bisschen aus dem Blackwater-Bereich rausführt. Den Fangschreckenkrebs finde ich noch unfassbar beeindruckend. Der ist ja mittlerweile auch in der breiteren Öffentlichkeit und online irgendwie bekannt geworden, als wegen seiner ganz besonderen Eigenschaften. Aber ich meine, das Tier sieht man einfach viel mehr Farben als wir. Wie abgefahren ist denn das?
Ich kenne ihn gar nicht.
Was?
Nee, ich glaube nicht.
Oh mein Gott. Also, der Fangschreckenkrebs sieht so ein bisschen aus wie ein Mantis. Auf Deutsch ist das die Gottesanbeterin, die kennst du. Mhm. So. Stell dir eine Mischung aus einem stromlinienförmigen Krebs vor, mit so einem langen Körper, mit einem Panzer und einer Gottesanbeterin im vorderen Teil des Körpers. Mhm. Und dann sind viele von denen noch schreiend bunt. Mhm. Unfassbar schöne Tiere. Also wirklich unfassbar schön. Da glaubt man an Gott als Schöpfer, wenn man die sieht. Ich bin nicht gläubig. Und diese Fangschreckenkrebse, die können, ich weiß gar nicht, sind es 18 Farben oder sind es 12? Ich weiß es gerade nicht genau. Aber die können wesentlich mehr Farben als du und ich sehen. Also Farben, die wir nie erleben können.
Warte mal, ich hätte jetzt gar, also man denkt ja gar nicht, dass es noch andere Farben gibt.
Gibt es.
Wie könnten sie aussehen?
Das wüsste ich.
Und wie geht das? Sind die einfach außerhalb des Farbspektrums, das wir sehen, oder sind die dazwischen?
Ja, also wir haben ja ein paar Hunde, um uns ist das beste Beispiel. Hunde sehen kein Rot. Hunde können nur so Blau- und Grüntöne sehen. Die sehen auch weniger Farben als wir. Der Hund weiß nie, was die Farbe Rot bedeutet. Und im Fangschreckenkrebs ist es ähnlich. Wir armseligen Menschlein werden nie die Pracht der Natur sehen können, wie diese sehen können.
Das ist ja crazy.
Oder?
Verrückt?
Ja.
Das heißt, wenn man sich jetzt aussuchen darf, ein Tier zu sein, dann wäre das vielleicht gar keine schlechte Idee, sich den Fangschreckenkrebs auszusuchen.
Die sind so cool.
Um einfach noch mal mehr Farben zu sehen.
Voll. Zudem können die triangulieren. Die können zum Jagen mit ihren Augen tatsächlich berechnen, was für eine Geschwindigkeit es braucht, um Objekt zu treffen. Also das Triangulieren ist mehr als...
Das ist welche Geschwindigkeit braucht, um was zu treffen?
Um ein Objekt zu treffen.
Um ein Objekt?
Es sind jagende Tiere.
Ja.
Es gibt zwei verschiedene Arten. Es gibt zwei verschiedene Gattungen. Es gibt eine Gattung, die jagt mit so Gabeln, damit spießen sie Fische auf. Und es gibt eine Gattung, die haben so kleine Hämmer, mit denen zerschlagen sie Schnecken, Krabben und all diese harten Tiere.
Es gibt die Gattung mit den Gabeln und die mit den Hämmern.
Gattung ist mit Sicherheit biologisch völlig falsch, aber ich lasse es mal so stehen.
Ja, krass. Und also das heißt, können wir das auch? Also ich hätte jetzt gesagt, wenn ich jetzt irgendwie da ein Boot lang fahren sehe und ich soll den einen Ball an Bord schmeißen, dann kann ich ja auch irgendwie so ein bisschen im Kopf berechnen, okay, ja. Ich muss so ein bisschen vorweg. Und so machen die das auch oder wissen die das ganz sicher? Das ist kein Schätzen, sondern...
Die machen es wesentlich besser als du oder als ich. Ich bin eh ein schlechter Werfer, aber die können das wirklich genau. Die können das genau berechnen. So, die haben tatsächlich genauso einen kleinen Computer eingebaut, der zwischen den
Augen... Jeder Schuss ein Treffer.
So sieht's aus. Ja, ist tatsächlich so. Die sind auch in der Wissenschaft, das ist eine der schnellsten Bewegungen im Tierreich, die haben, um ihre Beute zu erlegen. Und die können mit, ich glaube, es ist mal berechnet worden, mit der Wucht von einem 22-Kaliber-Geschoss können sie zuschlagen, zumindest die Schmetterer. Das heißt, die sind total faszinierend. Die Wissenschaft versucht immer noch zu verstehen, wie die genau funktionieren, weil die so viele Elemente haben, die uns immer noch so verblüffen. Spannende Geschichte tatsächlich. Im Wettbewerb der Waffen haben die Schmetterer tatsächlich so ein starkes Instrument entwickelt, dass sie selber untereinander ein Problem kriegen. Wenn die um ihr Revier streiten, dann ist es so, dass die sich auch gerne hauen würden mit ihren Keulen, aber die würden sich gegenseitig töten. Deswegen haben die völlig absurde Eigenschaft, dass sie sich gegenseitig in stark gepanzerten Hintern zuhalten. Dann haut der eine auf den Hintern des anderen, dann dreht sich der nächste um und dann macht man das immer im Wechsel so oft, bis entschieden haben, wer gewonnen hat.
Wie so eine Backpfeifen-Contest.
Total, ja.
Das ist sehr cool.
Ja.
Ja, tolle Tiere. Und du hast mir mal angeteasert den Säbelzahn-Schleimfisch. Der klingt auch faszinierend, einfach vom Namen her.
Ist genau noch so eine Geschichte. Der Säbelzahn-Schleimfisch, Fangblenny auf Englisch, hat diese coole Art, nicht cool zu sein. Der ahmt den Tanz des Putzerfisches nach. Der Putzerfisch hat ja so einen speziellen Tanz, mit dem er seine Kunden auf seinen Wellness-Bereich aufmerksam macht.
Genau, und die Putzerfische sind diese kleinen Fische, die so in das Maul von Haien reinschwimmen oder den Körper von irgendwelchen Parasiten befreien und ähnliches. Wo man sich auch fragt, warum darf der da reinschwimmen und wird nicht einfach mit einem Biss runtergeschluckt? Das sind die Putzerfische.
Ganz genau. Die machen Wellness für das ganze Fischreich. Dort in der Regel an so Putzerstationen haben die Fische auch untereinander einen Friedensvertrag. Die fressen sich auch nicht gegenseitig spannenderweise. Also auch neben den Putzerfischen liegen die da irgendwie mit offenem Maul und lassen sich gegenseitig in Frieden. Und der Putzerfisch ist so ein bisschen so die gute Seele des Riffs. Alle mögen den, der kümmert sich um die Verunreinigung in der Haut, im Maul, der hält einen gesund. Das ist ein cooler Typ.
Genau, also die Putzerstation ist quasi so eine Safe Zone.
Genau. Genau, da sitzen ein paar Putzerschrimps und Putzerfischchen und die kümmern sich dann um ihre Kunden und alle miteinander vertragen sich da und fressen sich nicht.
Ja.
Und der Putzerfisch hat so einen ganz speziellen Tanz, mit dem er sagt, ey, das ist so, hier ist mein Weihnachtsbereich, kommt alle her, hier ist cool. Und das ist das Zeichen für Fische, jetzt werde ich geputzt, hier ist es schön. Und derselbe Zahnschleimfisch kann denselben Tanz. Aber er ist nicht so cool. Der nutzt die Gelegenheit, wenn sein Gegenüber dann ganz entspannt angeschwommen kommt und sich auf die Behandlung freut, um ein richtig dickes Stück rauszubeißen. Und dann verbisst er sich ganz schnell. Und der Kunde denkt so, au, was soll das? Und Natur ist so cool. Also ich meine, dass über die Evolution diese Fischart gelernt hat, diesen Putzertanz zu imitieren, um zu einem anderen Ergebnis zu kommen. Ich finde das so faszinierend, was dort alles für Interaktionen entstehen zwischen den Lebewesen, was für absurde Paarungen es gibt. Ich glaube, ich könnte da den ganzen Tag von erzählen.
Ja, bitte, bitte. Wie groß ist so ein Säbelzahn-Schleimfisch?
5 Zentimeter, vielleicht 7 Zentimeter, irgendwie so.
Und hat er solche Säbelzähne, wie man sich es vom Säbelzahntiger vorstellt?
Nee. Der hat so spannende Kooperat tatsächlich. Der ist schon sehr prominent, der guckt auch sehr vor, aber solche Zähne hat er nicht. Ich weiß nicht, wie er zu seinem Namen gekommen ist.
Und also er hat weder Säbelzähne, noch ist er schleimig. Oder ist er wenigstens schleimig?
Schleimig ist er mit Sicherheit. Ich habe nicht angefasst, das würde ich auch nicht tun, weil das den Fischen nicht gut tut. Aber er hat auf jeden Fall einen starken Fangapparat, aber Säbelzähne, glaube ich, in dem Sinne hat er nicht.
Okay, krass. Gibt es noch irgendein Tier, was jetzt unbedingt noch genannt werden muss? Oder können wir schon weitermachen?
Ich kann noch den ganzen Tag mit spannenden Tieren weitermachen.
Ja, also ich finde es auch richtig spannend. Ich finde es cool, wie du drüber erzählst. Also wenn du noch ein, zwei hast, dann hau gerne raus.
Lass mich kurz überlegen. Es gibt noch das, was viele Taucher kennen und ich glaube, das lohnt sich aber nochmal, das für alle anderen zu erzählen, auch für die Taucher, die es kennen. Eine der coolsten Paarungen im Riff, und das ist ziemlich verbreitet, sind auch wieder ein kleiner Schleimfisch, da haben wir ihn nochmal, aber eine andere Art, zusammen mit den kleinen Krebsleinen, die gemeinsam ein Loch bewohnen. Das haben viele bestimmt schon mal gesehen beim Tauchen, dass dort so eine kleine Höhle ist, ein kleines Löchlein und da sitzen oft ein Krebs und ein kleiner Schleimfisch beieinander. Und der Krebs arbeitet ganz oft und bringt immer wieder Sand aus der Höhle raus und schaufelt die Höhle frei und das macht er den ganzen Tag unermüdlich. Warum macht er das? Dass er und sein Gründelfreund, seine Gründelfreundin da gemeinsam leben können.
Und Gründelfreundin ist dann der Schleimfisch.
Genau. Genau. Warum leben die dort in der Höhle? Weil der Krebs blind ist. Der sieht fast nichts. Das heißt, die Gründel erfüllt die Funktion, ihn vor Fressfeinden zu warnen. Und die liegt den ganzen Tag vor der Höhle und ist angespannt und guckt, kommt jemand. Und der kleine Krebs hat immer einen seiner Fühler auf der Gründel, auf dem kleinen Tischlein. Und wenn sie zuckt, dann weiß er, oh, Gefahr, dann muss ich besser in die Höhle zurück. Und wenn sie reinschwimmen, dann weiß er sowieso, okay, jetzt ist große Gefahr. Das heißt, die haben so einen coolen Deal miteinander geschlossen, der irgendwie beiden gut nutzt und das Leben zwei völlig verschiedene Lebewesen gemeinsam verpaart in diesen kleinen Höhlen. Man kann jetzt sicher drüber nachdenken, wer den besseren Deal gemacht hat. Ich meine,
ich wollte gerade sagen, also was...
Also die Gründel hat, glaube ich, das entspanntere Leben, der Krebs muss den ganzen Tag ackern. Also die sind wirklich pausenlos am Buddeln und graben wie so kleine Bulldozer.
Und die Gründel mag es einfach, eine saubere Wohnung zu haben.
Ich glaube, die fühlt sich dann wohler.
Ja, geil. Ach, schön. Also man soll die Tiere ja nicht vermenschlichen, aber irgendwie, wenn man so Kooperationen beobachtet oder so Verhaltensweisen, ich finde, da wird es immer ganz, ganz, ganz besonders spannend. Marco, wenn ich deinen Instagram-Account anschaue und mir die Bilder anschaue, die du jetzt endlich veröffentlichst, ich bin froh, dass du es tust, dann frage ich mich, warum machst du so gute Fotos? Weil... Also man kennt ja mittlerweile sehr, sehr viele Unterwasserfotografien und ich bin ja selber überhaupt kein Unterwasserfotograf, aber natürlich fasziniert von dem, was da unten abgeht. Und im Laufe dieses Podcasts habe ich ja auch schon mit einigen Unterwasserfotografen und Fotografinnen sprechen dürfen und habe einen Blick von sehr weit außen auf das Portfolio der unterschiedlichen Leute. Und wenn ich mir deins anschaue, dann wirkt es nicht so, als ob du das nicht auch professionell machen würdest, weil also die Qualität deiner Bilder ist einfach überragend. Muss ich dir ein Riesenkompliment machen. Ich finde, die sehen, da wüsste ich als Außenstehender nicht mehr, was man da jetzt eigentlich noch draufsetzen kann, weil das winzig kleine Wesen sind, vermute ich zumindest, in einer Schärfe, also wenn ich mir ein Bild angucke, entdecke ich da ganz viele Dinge, die ich vorher noch nie gesehen habe, in brillanter Schärfe. Teilweise frage ich mich, kann das überhaupt echt sein? Und da frage ich mich, wieso kannst du so gute Fotos machen?
Wow, also erstmal vielen Dank für die wunderschönen Worte. Ich schätze mich selber natürlich nicht so ein, das ist auch ganz gut so, glaube ich. Es gibt viele andere tolle Fotografen und ich glaube, ich habe da meine Nische gefunden und die freut mich wirklich sehr. Es ist sicherlich zum einen so, dass meine Liebe, die ich für diese Tiere habe und mein offenes Herz sich dort auch in diesen Bildern widerspiegelt. Ich finde die einfach so wunderschön, ich möchte die mitnehmen. Und weil ich die Tiere selber nicht mitnehmen kann und auch nicht in Aquarien halten möchte zum Beispiel, das wäre jetzt nicht so mein Ding, ist es mir ein großes, großes Bedürfnis, möglichst viel von ihrer Schönheit mit nach oben zu nehmen. Und ich bin da sicherlich, ich will nicht sagen krankhaft ehrgeizig, aber ich entwickelt einen großen Ehrgeiz, ein schönes Bild von dem Tier mitzunehmen. Das beim Blackwater-Tauchen von habe ich nicht umsonst gesagt, dass mich ein Tier dann schon mal von 35 auf Metern bis zur Oberfläche mitnimmt. Und ich denke so, ich will jetzt aber ein tolles Foto von diesem Tier haben. Das drückt sich sicherlich aus. Und ich glaube, wenn man was im Leben wirklich macht, mit Liebe und mit Freude, dann wächst man automatisch dran. Und die gesündeste Form des Lernens ist, genau dahin zu gehen, wo das eigene Herz einen hinzieht. Das tut's da für mich. Ich kann sicherlich so ein bisschen was über die Technik erzählen, aber im Gegensatz zu vielen anderen Unterwasserfotografen interessiert die mich gar nicht groß. Also ich möchte gar keine Vorträge halten zu Brennweiten der Kamera oder zu all den technischen Dingen. Könnte ich auch gar nicht so gut, weil ich einfach keiner von diesen Fotografen bin, der daran eine große Leidenschaft entwickelt hat. Die Technik ist da, um ihren Job zu machen. Und das, was mich wirklich interessiert, ist, das Tier so mitzunehmen und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, zum jeweiligen Tier den richtigen Schlüssel zu finden. Es ist ja bekannt, dass man bei manchen Tieren, Hammerhain zum Beispiel, überhaupt nichts davon hat, wenn man dem Tier hinterher schwimmt. Der Hammerhai wird sich nur vor einem verkrümeln und denken, oh Gott, geh bloß weg, du bist mir unangenehm. Und man braucht zu jedem Tier eigentlich eine ganz gute Idee, in welcher Situation seines Lebens und in der eigenen Interaktion man das Tier am besten erwischt. Manchmal braucht es ganz viel Geduld, dass man erstmal 20 Minuten vor dem Lebensraum des Tieres liegt, bis es sich an einen gewöhnt hat. Manchmal muss man beim Tier, das ist beim Blackwater-Tauchen, manchmal so auch mit Volltempo hinterherjagen und irgendwie im vollen Sprint versuchen, ein gutes Markov-Foto zu schießen. Aber das ist für jedes Tier und für jede Situation tatsächlich unterschiedlich, welche Art von eigenem Verhalten es braucht und welche Art von Fotoverhalten es auch braucht, um einen guten Moment zu erwischen. Also das Wissen um die Tiere hilft sehr weiter, ein gutes Foto zu bekommen.
Ah, also das heißt, die Technik ist das Mittel zum Zweck, hast du dich mit auseinandergesetzt, weißt du einzusetzen, aber das eigentlich Spannende ist der Zugang zu den Tieren, in denen du wirklich versuchst, also du gehst nicht unter Wasser und sagst, mal schauen, was kommt und dann knüpfe ich mal drauf los, sondern du versuchst wirklich Tiere zu verstehen und sie dann, also gehst mit einem Ziel ins Wasser, dieses eine Tier zu fotografieren.
Mindestens das, oder ich versuche unter Wasser zu verstehen, wie ich das Tier am ehesten erleben kann. Tatsächlich. Mhm. Also bei manchen Tieren, wie gesagt, bei manchen Tieren macht es überhaupt keinen Sinn, das Tier zu bedrängen, sondern das führt nur zum schlechten Ergebnis. Bei manchen Tieren macht es Sinn, irgendwie hinterher zu schwimmen, weil besser wird es dann sowieso nicht. Und genau das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Was ist das letzte Tier, was du ganz bewusst, ich will jetzt nicht sagen gejagt hast, aber wo du versucht hast, das möchte ich jetzt fotografieren?
Ja, das ist schnell erzählt. Das war ein Blanket-Oktopus. Das ist ein Teppich-Oktopus. Das ist auch ein Blackwater-Wesen, was genau wie der Argonaut nur im Schwarzwasser lebt, nur in der pelagischen Zone lebt, was als erwachsener Oktopus bis zu 2 Meter Länge hat und eine wunderschöne bunte Decke hinter sich herzieht.
Eine Decke?
Ja, das ist genau, das ist so ein Teil der Gliedmaßen des Oktopuses. Die ist giftig und die ist schreiend bunt. Den habe ich leider nicht gesehen. Auch da ist es so, dass die Weibchen so wunderschön sind und so riesengroß werden. Ich habe ein winziges Männchen von der Art gesehen. Aber auch das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und das hatte nicht so wahnsinnig Lust, von mir fotografiert zu werden. Und ist dann in die Tiefe geflüchtet. Und mit dem bin ich in die Tiefe mitgeschwommen, um Bilder zu machen und irgendwie was Schönes mit nach oben zu bringen.
Okay. Ja, wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Jetzt möchte ich mit dir erstmal in die nächste Kategorie, und zwar am Abgrund der Meere gehen.
Am Abgrund der Meere.
Du hast jetzt sehr viel von deiner Begeisterung über die Meere gesprochen, auch von deiner Begeisterung für diese Tiere. Aber um in dieses Element zu kommen, dort auch sicher unterwegs zu sein, ist ja einfach auch ein langer Prozess des Tauchenlernens, der dazu gehört. Und je mehr ich mich mit Tauchern und Taucherinnen unterhalte, umso mehr fällt mir auf, dass das Thema Tauchlehrer sehr, sehr kritisch ist, dass es ganz tolle Tauchlehrer und Tauchlehrerinnen gibt, aber auch ein paar absolute Vollkatastrophen. Und ich glaube, du hast ganz am Anfang auch mal sehr katastrophale Tauchlehrer gehabt.
Ich weiß, was du ansprichst. In der Tat hatte ich ein paar spannende Erfahrungen. War damals auch noch eine andere Welt. Das war so vor knapp 25 Jahren, als ich tauchen gelernt habe. Und es war auch in Indonesien. Da hatte ich vielleicht 20 Tauchgänge, 18, irgendwie sowas, nicht viele. Und war relativ frisch und auch allein da zu Gast. Und zwei Tauchlehrer, einer hat dort gearbeitet, ein anderer war zu Gast, hatten Lust, sich einen Wrack anzusehen, weil da Taschenlampenfische in dem Wrack sein sollten, die irgendwie im Dunkeln leuchten. Und haben gesagt, ey Marco, komm doch mal mit. Und ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, die wollten das am nächsten Tag machen. Und gesagt, ja klar, dann komme ich mit, sind ja zwei Tauchlehrer, da bin ich ja total sicher, was soll denn schon sein? Was ich nicht wusste, ist tatsächlich, dass einer von denen scheinbar das völlig okay fand, total betrunken diesen Tauchgang zu machen. Der hat vorher irgendwie ordentlich Whisky getrunken und das war für den, glaube ich, auch nichts Besonderes. Und das war schon merkwürdig. Und als wir noch 30 Meter an dem Loch in dem Wrack angekommen waren, nachdem wir runtergetaucht sind, habe ich gemerkt, dass wir zu dritt eine einzige Taschenlampe dabei hatten. Zu dritt eine. Mhm. Also normalerweise nach Tauchregeln sollte jeder zwei haben. Wir hätten sechs Lampen bei uns haben sollen. Wir hatten eine zu dritt und sind in das Wrack getaucht und durch das Wrack, durch die Räume durch, um zu diesen Fischlein zu kommen. Und ich hatte echt Angst. Ich hatte wirklich Angst und dachte so, oh mein Gott, bitte nicht panisch werden, bitte nicht panisch werden. Ich wusste, dass Wracktauchen echt gefährlich ist. Ich hatte genug drüber gelesen, selber aber noch nie gemacht vorher in meinem Leben natürlich. Mhm. Und habe gedacht, bitte, bitte bleib ruhig, Marco, wenn du jetzt panisch wirst, ist das lebensgefährlich. Und für die beiden war das relativ entspannt. Die haben auch gar nicht gemerkt, dass mit mir was nicht gestimmt hat. Und ich habe es dann irgendwie hinbekommen, mich zu beruhigen und den Tauchgang mitzumachen, aber war natürlich unfassbar froh, als ich wieder draußen war.
Erinnerst du dich daran, wie du es geschafft hast, ruhig zu bleiben?
Ich habe an meine damalige Freundin gedacht. Ja, habe einfach was anderes gedacht, um mich aus der Situation rauszubringen. Versucht langsam zu atmen und die Kombination aus beiden hat geklappt.
Also aus heutiger Perspektive, was würdest du anders machen? Punkt 1 wäre natürlich erstmal gar nicht mit diesen Leuten abtauchen. Ja. Aber mal angenommen, du bist jetzt im Wrack und merkst auf einmal, oh shit, ich bekomme so ein bisschen Panik. Würdest du wieder an deine aktuelle Partnerin denken? Oder würdest du vielleicht auch den Tauchgang abbrechen wollen? Also ich hätte jetzt gesagt, am gesündesten wäre es, vielleicht das Ego runterzuspulen und denen ein Zeichen zu geben, ey, ich fühle mich nicht so wohl, lass uns auftauchen.
Das wäre mit Sicherheit die richtige Reaktion gewesen von mir, denen zu zeigen, ja, das geht so gar nicht, Leute. Aber dafür braucht man auch erstmal irgendwie das Selbstbewusstsein, den erfahrenen Tauchbären zu sagen, ey, mit mir nicht. Das hatte ich nicht. Das hätte ich heute bestimmt. Ich würde sicherlich heute auch noch natürlich an meine Freundin denken. Wenn sie das jetzt hört, dann selbstverständlich an unsere Hunde. Also in irgendwas, was mich rausbringt aus der Situation, das würde ich immer noch. Aber klar, die richtige Reaktion, hast du vollkommen recht, wäre natürlich denen zu sagen, Leute, das geht gar nicht raus jetzt. Aber das ist natürlich bei so einem Machtgefälle, was man hat, wie in vielen Situationen, in denen Menschen irgendwie mit Machtgefälle einen missbräuchlich behandeln, erstmal gar nicht so einfach, dass man als kleiner Wicht oder als kleine Person da den erfahrenen Leuten sagt, das dürft ihr nicht machen. Das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, voll. Also da gibt es auch einige Situationen, wo mir das auch heute noch passiert, wo man wirklich so denkt, okay, da gibt es eine vermeintliche Autoritätsperson und wenn die eine Ansage macht, dann ist man dann doch erstmal, ja, sicherheitshalber mache ich jetzt einfach mal, was die sagt, auch wenn man das Bauchgefühl schon eigentlich sagt, so, I don't know. Gibt ein paar Leute, die sind da, glaube ich, sehr straight und sofort raus, gehöre ich aber nicht dazu.
Da sind wir uns scheinbar ähnlich, ich genauso wenig. Und unser Leben ist ja voll von diesen Erfahrungen. Angefangen bei Lehrern, die uns als Kinder komisch behandeln, wo wir rückblickend denken, so eigentlich war der Lehrer gar nicht cool, wie der war. Und der lag falsch, nicht ich als Kind mit meinem Gefühl.
Genau.
Irgendwie sind wir so geprägt.
Ja.
So, aber gerade in so lebensgefährlichen Situationen darf sowas natürlich nicht passieren. Insofern hoffe ich, dass die Tauchlehrer heute in der Breite, und das glaube ich auch, nicht mehr so scheiße sind, wie sie damals waren.
Ja. Und du hast mal von einer Situation erzählt, in der eine Gruppe von Trauchern in eine heftige Strömung geraten ist, was dann wohl auch zu einer ziemlich ernsten Situation wurde.
Ja, also das Meer ist gewaltig und ich glaube, die Demut vor dem Meer und den Kräften des Meeres darf man wirklich nie vergessen. Das war vor ein paar Jahren an einem relativ bekannten Riff, wo man Hammerhaie sehen kann. Und wo die Gezeiten manchmal ganz schön stark wirken und das war eine starke seitliche Strömung, die auch ich erlebt habe. Die war unter unserem Safari-Boot, mit dem wir unterwegs waren, und hat sich wirklich genau gespalten. Meter neben der Strömung hat man nichts gemerkt, Meter in der Strömung wurde man weggerissen. Und ich bin in der Strömung noch gerade so aufgetaucht und habe irgendwie auch meinen Deko-Stop, meinen Safety-Stop irgendwie ignoriert, weil ich gemerkt habe, ich komme noch gerade so dagegen an zur Leiter. Und kaum, dass ich auf dem Boot oben war, höre ich irgendwie von der aufgeregten Besatzung, dass da ein paar andere Taucher irgendwie wohl nicht mehr nicht mehr ans Boot gekommen sind und das die weggeblasen hat.
Das heißt, du hast einfach Scheiß auf Buddy, Scheiß auf Dekostop, Scheiß auf alles. Die Strömung ist so krass, ich versuche einfach nur noch ans Boot zu kommen.
Ja, ich war da wirklich dumm, wäre ich 3 Meter weiter links geschwommen, hätte ich ganz entspannt zur Leiter schwimmen können. Wahrscheinlich, und genauso habe ich es gemacht. Das war auch die richtige Entscheidung in dem Moment tatsächlich. Also noch schlauer wäre gewesen, in die Strömungsschatten zu schwimmen. Aber in der Strömung ging das noch gerade so, für die andere Gruppe ging das nicht mehr. Und die ist dann kilometerweit abgetrieben worden.
Das Boot konnte aber nicht hinterher, weil noch andere Taucher an dem Ort waren?
Oder? Genau, das Boot musste erstmal die letzten Taucher einsammeln und ist dann aber hinterher, und es haben mehrere Boote losgemacht, weil klar war, das ist irgendwie kein Spaß mehr. Und wir haben dann eine gemeinsame Suchaktion nach diesen Tauchern gemacht, über viele Kilometer.
Wie viele waren das?
Es waren 4 Taucher. Ich habe im Nachhinein auch erfahren von denen, dass die von Longimanus umkreist wurden unter Wasser. Und die hatten durch Zufall noch ein Enos-Notfallgerät dabei. Es ist so, dass sich der Gruppe noch ein 4. Taucher unter Wasser angeschlossen hat, der eigentlich nicht zu der Gruppe gehörte. Die hätten sonst keins dieser Notfallgeräte dabei gehabt.
Der hat sich denen angeschlossen. Ja. Also der hat gesehen, die gehen jetzt, sie haben gerade kommen in Gefahr.
Nee.
Der ist auch abgespült worden.
Nee, dessen Buddy wollte auftauchen und er wollte noch ein bisschen tauchen. Ah. Hat sich dann durch puren Zufall dieser Gruppe angeschlossen. Die hätten sonst keinen, also das Enos-Notfallgerät für jemanden, der das nicht kennt, ist ein Signalgerät, mit dem man gefunden werden kann. Über eine Kontrollstation auf dem Boot kann man das wie auf einem Radar erkennen. Mhm. Und das ist tatsächlich für die Sicherheit auf dem weiten Meer wahnsinnig wichtig, weil wenn man einmal abgetrieben ist, dann kann das ganz schnell sein, dass man nicht mehr gefunden wird.
Das ist sehr unwahrscheinlich sogar.
Ich habe an dem Tag, also wir haben die Gruppe dann wieder gefunden, aber ich weiß noch, wie ich an dem Bug von dem Schiff stand und mitgesucht habe und ich war schockiert, wie winzig klein diese Menschen im Meer aussehen, wie auch diese grelle Dekobrühe, die man, wenn man die vor sich hat, denkt, die kann man doch gar nicht übersehen. Die war winzig. Und die Wellentäler waren groß, das heißt, auch in den Wellentälern konnte man nichts sehen. Und die sind viele, viele, viele Kilometer rausgetrieben.
Unglaublich. Aber die 4 haben sich nicht losgelassen, sondern sind beieinander geblieben, sodass zumindest alle 4 auf einmal auf einem Haufen waren.
Ja, die haben das gut gemacht, muss man sagen. Die haben die Nerven bewahrt. Die kamen auch relativ gesammelt wieder ins Boot. Also die waren jetzt nicht völlig bleich, sondern die haben das wirklich gut gemacht. Die Bootsbesatzung war, glaube ich, panischer, als sie gemerkt haben, oh Gott, wir können jetzt wirklich 4 Taucher verlieren heute.
Puh, krass. Jetzt sprechen wir hier gerade über diese ganzen Unglücke, die passieren können. Jetzt ist es noch eine Geschichte offen und ich glaube, das war einer deiner schwärzesten Tage beim Tauchen. Wo war das? Im Roten Meer irgendwo?
Ja, das war im Roten Meer.
Wo genau?
Das war bei St. John's, ganz im Süden vom Roten Meer, also die südlichsten Plätze, die man von Ägypten aus üblicherweise anfährt.
Okay.
Also weit draußen.
Okay, dann erzähl uns mal, was war das für ein Tag? Sollte ja wahrscheinlich ein schöner Tauchtag werden.
Ich war gerade frisch im Urlaub angekommen. Das war irgendwie, die Ausfahrt des Safari-Bootes war gerade erfolgt. Wir sind gerade losgefahren. Und ich hatte zufällig die letzten Tage, bevor meine Abreise, es nicht hinbekommen, mich zu entstressen. Die Reisevorbereitung ist in der Regel für Fotografen immer irgendwie echt anstrengend. Ich hatte auf Arbeit nochmal wirklich volle Tage. Ich nehme jedes Mal vor, irgendwie entspannt im Urlaub anzukommen. Das gelingt mir oft nicht und da ist es mir auch überhaupt nicht gelungen. Naja, ich habe dann aber gedacht, die ersten Tauchgänge werden entspannt. Ich weiß, dass das Tauchrevier, in dem wir uns befinden werden, ruhige Riffe hat, irgendwie nicht so anspruchsvoll sein soll. Das ist schon irgendwie okay, habe ich mir gedacht. Nur war es dann aber so, dass das...
Also eigentlich sollte man nicht tauchen gehen, wenn man gestresst ist.
Ja, das ist so ein bisschen die Moral von der Geschichte, die sich am Ende nochmal schließen wird, wenn ich das Ende erzählt habe. Das habe ich für mich mitgenommen und das ist ganz, ganz wichtig, weil das auf ganz viele Faktoren großen Einfluss hat. Beim Tauchen, auf den Körper, auf die Seele, auf all das.
War mir jetzt tatsächlich auch gar nicht so klar.
Ah, interessant. Doch, das auch physiologisch wissen wir, dass sich das bei Dekoerkrankungen zum Beispiel immer auswirkt. Dass man oft einen Unterschied sieht, wie der Körper mit bestimmten Belastungen umgehen kann. Mhm. Seelisch sowieso in Gefahrensituationen.
Ja, krass, okay. Also du warst ein bisschen gestresst und hast aber gedacht, easy, hier ist ein einfaches Revier.
Genau.
Kriege ich schon hin.
War es dann aber nicht, sondern wir haben richtig geile Hammerhai-Tauchgänge gemacht. Also auf 45 Meter mit Nitrox und versucht, Hammerhai-Bilder zu schießen, Strömungen. Das volle Programm, das war toll, hat richtig Spaß gemacht.
Moment mal, wo ist jetzt dieser... du denkst, es wird ein einfacher Tauchgang und auf einmal bist du auf 45 Metern Nitrox. Da ist ja, also hast du dann einfach aufgehört, drüber nachzudenken und gesagt, ach, 45 Meter Nitrox, ja klar, kann ich auch mitmachen. Oder gab's da irgendwann mal so einen Moment, wo du gedacht hast, na gut, ich mach's doch.
Nee, den gab's nicht, weil ich Hammerhai-toll finde. Und dann war schon so, dass der Tauchguide beim Einstieg, als er das Seil des Safari-Schiffs festgemacht hat, bereits einen Longimanus gesehen hatte auf 5 Meter. Und ich dachte so, wow, ist das cool. Da geht's dann mit mir schon mal so ein bisschen durch. Da weiß ich, dass meine Begeisterung einfach so groß ist, dass ich denke, so komm, geil.
Ja, das war das Puzzleteil, was mir noch fehlte.
Genau.
Also du warst so begeistert von dem, was da abgeht, da war auf einmal alles vergessen und du wolltest da rein.
Absolut. Und davon gab es dann so ein paar Tauchgänge. Ich glaube, es waren zwei. Am zweiten Tag gab's solche Tauchgänge. Ich habe dann den ersten Tag mitgemacht. Das war das ganz toll. Ich habe es total genossen. Es war nicht entspannend, aber es war ganz toll. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich beim Auftauchen auf dem Tauchboot, ich glaube, es war der zweite Tauchgang des zweiten Tages, ziemliche Schmerzen in der Schulter hatte. Und ich habe dann an meiner Kamera gebastelt, habe die Batterien gewechselt, glaube ich, irgendwas gemacht und dann gemerkt, ich fühle mich so schwach plötzlich, Mensch, ich kann ja kaum dieses Schräublein rumdrehen. Was ist denn los? Und die Kopfschmerzen habe ich auch und meine Schulter tut aber wirklich dolle weh. Und dann habe ich eins und eins zusammengerechnet, ich bin auch Dive Master, also ich mache das hier schon eine Weile und dann war mir klar so, oh fuck, das ist eine Deko-Erkrankung. Und ich bin dann zum Cheftauchguide gerannt und habe gesagt so, ey, ich habe Schmerzen. Und dann meinte die Gute noch, ja klar, Ibuprofen haben wir da, kannst du dir nehmen. Ich war mir aber ganz klar so, nein, das ist eine Deko-Erkrankung, eindeutig ist es das. Und habe das dann auch gesagt, nee, ich glaube, ich brauch Sauerstoff. Und ich wusste in dem Moment schon, wir sind zwei Tage draußen auf dem Meer. Das ist weit entfernt von der nächsten Dekokammer. Das ist keine Kleinigkeit. Die Schmerzen wurden auch schlimmer. Ich habe dann auch ein schlimmes Jucken gehabt. Ich habe mich unfassbar schwach gefühlt und habe gemerkt, ey, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut.
So. Vielleicht besprechen wir noch mal ganz kurz, was bedeutet das eigentlich? Also eine Dekoerkrankung bedeutet, du bist wahrscheinlich zu schnell aufgetaucht. Du kannst nicht dekomprimieren. Und das heißt, es hat sich Stickstoff, ist das glaube ich, im
genau.
Blut, nicht schnell genug abbauen können und dann lagert sich das zum Beispiel in den Gelenken ab, wodurch dann diese Schmerzen in der Schulter wahrscheinlich entstanden sind.
Genau.
Und sind einfach in deinem Körper eingespeichert und du wirst die so schnell nicht los.
Genau.
Du müsstest jetzt also irgendwelche Maßnahmen einleiten, also was passiert, wenn du jetzt nichts machst und was müsstest du tun, damit es besser wird? Das ist für mich noch nicht so hundertprozentig klar.
Also genau so ist es. Es lagern sich beim Tauchen eben, wenn man zu schnell auftaucht, kleine Bläschen in Geweben ab. Die können überall im Körper auftreten. Am schnellsten in der Regel unter der Haut und in den Gelenken. Es kann aber auch im Gehirn passieren, es kann an der Lunge passieren, es kann in der Wirbelsäule passieren, es kann überall passieren.
Mhm.
Und je nach Ausprägung und Ausmaß der verbliebenen Blasen im Blut kann man lebenslange Schäden hinnehmen, kann daran sterben. Es gibt da irgendwie von kleinen bis tödlich alle Spielarten. Und es ist einfach ein gewisses Risiko damit verbunden, wenn man tauchen geht. Tatsächlich ist es so, dass ich bei den Tauchgängen, die ich gemacht habe, zwar anspruchsvoll getaucht habe, aber ich habe all die Regeln, die es gibt, nach dem Tauchcomputer, nach Tabellen, alle eingehalten, bin langsam aufgetaucht, habe viel getrunken, habe so all das, was ich weiß, wie man es eigentlich machen sollte, beherzigt. Und trotzdem hat es mich erwischt.
Durch diesen Stress wahrscheinlich, den du mitgebracht hattest.
Das glaube ich und ich habe meinem Körper einfach zu viel zugemutet durch diese anspruchsvollen Tauchgänge, durch meinen Ehrgeiz, durch den Stress. Da kamen genau Faktoren zusammen, die für mich nicht gut waren.
Okay, und was kann man tun, um diese, wenn man die Dekokrampe hat, also was wäre jetzt das perfekte Treatment für dich gewesen?
Ich erzähl's mal weiter vielleicht und dann wird's deutlich.
Okay, ja.
Es ist dann so, dass ich dem Tauchguide klar machen konnte, dass ich Sauerstoff brauche. Das ist so das, was man als erstes nehmen sollte, und zwar reinen Sauerstoff atmen sollte. Und das ist auf allen Booten, die einen gewissen Standard haben, auch immer vorhanden. Auch bei kleinen Tagesbooten ist Sauerstoff immer mit an Bord oder sollte immer mit an Bord sein. So, lustiges Detail am Rande, der Notfallraum in diesem Safari-Schiff war auch zugleich der Massageraum.
Mhm.
Und da lief gerade eine Massage. Und dann haben die mich gefragt und gesagt, Mensch, da ist gerade eine Massage drin. Die Kundin würde gerne noch zu Ende machen, ob das okay für mich ist, wenn ich mich auf den Stuhl daneben setze und die Massage noch nebenher irgendwie eine halbe Stunde weitergemacht wird, während ich dann schon mal Sauerstoff kriege. Und ich habe gelacht, gedacht, ich bin schon Notfall, Leute. Aber auch da hatte ich wieder nicht den Mut zu sagen, das geht nicht, ich brauche jetzt hier die volle Behandlung, sondern habe dann gesagt, gut, dann macht die Massage eben noch zu Ende, während ich mich dann daneben setze. Also rückblickend total absurd.
Während ich daneben krepiere.
Ja, also genauso war es das. Mir ging es wirklich schlecht. Das war keine Kleinigkeit.
Oh Mann.
Ja, und dann, ich habe mich dann neben die Massage gesetzt und Sauerstoff bekommen, während die Brustcrew verzweifelt gesucht hat, was sie noch so an Bord haben, um in so einer Situation zu helfen. Und habe dann, als die Massagestunde vorbei war, mich auf die Liege legen dürfen. Und mir ging es wirklich nicht gut. Also ich hatte starke, starke Schmerzen. Ich habe mich wahnsinnig schwach gefühlt. Ich wusste, das ist keine ganz leichte Dekoerkrankung. Ich wusste, das ist jetzt nicht mal eben Jucken unter der Haut, das ist nicht mal ein bisschen Aua, sondern das ist schon auf jeden Fall im Grenzbereich, dass ich in den Druckkammer muss. Das war so meine Einschätzung.
Okay, Druckhammer wäre dann die finale Maßnahme, dich wieder unter den Körper unter Druck zu setzen, damit dieser Stickstoff sich wieder lösen kann.
Ganz genau. Mhm. Das ist dann, wenn es auf jeden Fall ein gewisses Maß überschritten hat. Das Problem ist, man muss aber möglichst schnell in so eine Druckkammer. Die sollte möglichst in der Nähe sein, idealerweise 2-3 Stunden, weil der Körper einfach durchgehend Schaden nimmt in der Zeit bis dahin. Und in unserem Fall war die Druckkammer mindestens 20 Stunden Fahrzeit entfernt, ich denke eher noch mehr. Das war mir auch klar. Mir war auch klar, wenn das jetzt eine Deko-Erkrankung ist, die mit Sauerstoff nicht ausreichend behandelt werden kann, dann habe ich ein Problem. Mhm. Zum Glück war es aber so, dass der Sauerstoff gewirkt hat. Ich habe über mehrere Stunden Sauerstoff geatmet. Ich habe 12 Liter Wasser getrunken. Das sollte man auch machen, um dem Körper die Gelegenheit zu geben, die Blasen im Blut lösen zu können. Mhm. Das heißt, der Körper muss maximal hydriert sein. Das war schon am Rande von der Wasservergiftung, die ich mir dazu gemutet habe. Hab dann so lange Sauerstoff geatmet. Es war noch ein Arzt an Bord, der irgendwie versucht hat, mir zu helfen. Hat jetzt aber auch nicht wirklich viel Unterschied gemacht für irgendwas. Und ich hatte dann das große, große Glück, dass es dann über die Zeit immer besser wurde. Und ich irgendwann gemerkt habe, wahrscheinlich hast du es gerade nochmal so gepackt. Aber da war nicht mehr viel Spielraum, das ist mir klar.
Wie hilflos warst du denn in dem Moment, als du noch nicht wusstest, dass das mit dem Sauerstoff gut werden würde, sondern du merktest so, wow, ich habe jetzt noch eine Chance, den Sauerstoff, und ansonsten habe ich ein riesengroßes Problem und man kann mir nicht helfen. Das stelle ich mir schrecklich vor.
Ja, so war's. So, ich wusste, ich habe es verkackt. Ich wusste, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich hatte Angst. Ich habe mich schuldig gefühlt dafür, dass ich offensichtlich es übertrieben habe selber mit dem, was ich meinem Körper zugemutet habe. Und ich weiß einfach, ich habe viele Tauchbücher gelesen, habe breites Wissen um Deko-Erkrankungen. Ich weiß, was dabei alles passieren kann. Das kann schon richtig blöde Folgen haben. Man kann Hirnschäden nehmen, man kann gelähmt bleiben auf Dauer. Das ist alles nicht so witzig.
Ja, krass. Okay, aber du hast es überstanden.
Für den Moment. Die Geschichte geht ja noch weiter. Das Schöne war dann, ich konnte dann halt irgendwann aus diesem, der Massageraum war im Keller des Schiffes, es war ziemlich dunkel, ich war da für mich weite Zeiten allein. Ich hatte ganz, ganz tolle Leute von der Crew, von den Tauchguides, die mir beigestanden haben, die immer wieder geschaut haben, wie es mir geht, die gesagt haben, komm, die nächste Flasche Wasser muss rein, auch wenn es nicht mehr geht, trinken. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so, oh, es scheint echt besser zu sein. Ich habe das Gefühl, es geht in eine gute Richtung. Dann habe ich mir eine Pause vom Sauerstoff gegönnt und bin an Deck gegangen, um das Sonnenlicht mal wieder zu sehen. Und womit ich nicht gerechnet habe, waren große Hagelkörner auf dem Boden des Schiffes. Ich dachte, was ist denn das? Da lagen Hagelkörner im Roten Meer. Und dann denke ich so, was ist denn jetzt los? Guck auf den Horizont und sehe dunkle Wolken und so leichte Blitze da vorbeiziehen. Ich dachte, oh, auch noch, was für ein komischer Tag. Wow, aber hey, ist ja vorbeigezogen, ist ja alles in Ordnung, ist ja kein Problem. Und ich habe dann was gegessen und habe mich so ein bisschen beruhigt und gedacht, okay, hast du noch mal gerade so hingekriegt. Habe noch mit der Bootscrew besprochen, dass die mir noch eine Sauerstoffflasche in meine Kabine bringen. Das haben die netterweise gemacht, dass ich noch ein bisschen zur Sicherheit weiteren Sauerstoff atmen kann und wusste jetzt kannst du dich entspannen. Der Schrecken ist vorbei, machst du erstmal ein paar Tage Tauchpause und dann wird das schon irgendwie da gehen. Wahrscheinlich passt das so. Aber der Tag hat dann noch eine Wendung genommen, mit der ich so gar nicht gerechnet habe. Ich konnte dann ewig nicht schlafen, weil ich 12 Liter Wasser getrunken hatte und alle 10 Minuten auf Toilette musste. Und es hat dann, glaube ich, so bis 11 Uhr gedauert oder sowas, bis ich endlich so ein bisschen einschlafen konnte. Und kaum, dass ich eine halbe Stunde weggeschlafen war, haut eine Faust auf meine Kabinentür und ich höre auf Englisch nur "Everyone on deck, everyone on deck." Ich dachte so, oh scheiße, irgendwas ist nicht in Ordnung. Und während ich das merke und aufwache, höre ich irgendwie, wie die Zodiacs, die Beiboote des Schiffes, irgendwie um das Boot rumdüsen, also mit relativ hoher Geschwindigkeit. Ich habe gemerkt, irgendwie sind noch aufgeregte Rufe daneben, irgendwie scheint es ein Problem zu geben. Und habe das in meinem verschlafenen, gestressten Kopf noch kurz zusammengerechnet und gedacht, okay, hier ist irgendwas ist nicht gut. Habe mir mein T-Shirt geschnappt, bin in die Hose gesprungen und bin, wie das in den Notfallplänen vorher besprochen wurde, zu Beginn der Safari sofort nach oben gelaufen. Und war auch der erste Gast, der draußen war, wahrscheinlich, weil ich noch nicht ganz geschlafen hatte. Und habe das noch sehr genau bildhaft vor mir, wie ich auf dem obersten Deck angekommen bin, in dem der Kapitän gerade am Steuerrad steht, als einziger Gast irgendwie. Und während ich dort versuche, mich zu orientieren und zu verstehen, was gerade los ist, wird das Schiff von der Kraft getroffen. Ich weiß nicht, wer die alten Raumschiff Enterprise-Folgen kennt, kennt das vielleicht, wenn die Enterprise getroffen wird und die halten sich alle irgendwie an dem Tisch fest, um nicht umzufallen, weil alles so wackelt und weil es so eine Erschütterung ist. Genauso war es. Ich bin da halb über das Deck geflogen, von der Wucht des Aufpralls und habe irgendwie den Kapitän gesehen, der mit weit aufgerissenen Augen mich angeschaut hat. Und während ich gerade versuche zu verstehen, was da passiert, passiert es nochmal und nochmal und nochmal. Und das Schiff ist dann so 3-4 Mal hart aufgeschlagen. Und ich war vor allem erschreckt davon, wie ängstlich der Kapitän gewirkt hat. Also wie offensichtlich in dessen Augen auch große Angst stand, dass hier irgendwas richtig schief geht gerade.
Was hat das Boot getroffen? Also ist es aufs Riff gelaufen oder was?
Genau, es ist aufs Riff gelaufen und es ist so, ich löse es am Ende auf. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich es am Ende
erzähle. Okay, aber das wusstest du in dem Moment ja auch nicht,
was da los ist. Erstmal hatte ich mir gedacht, dass das Boot aufs Riff gelaufen ist. Die Crew hatte mit den Zodiacs noch versucht, das Boot vom Riff wegzudrücken, aber das war ein starkes 50 Meter Stahlboot. Da konnten die kleinen Beiboote wenig ausrichten. Ich bin dann runtergegangen ein Deck, weil ich hatte tatsächlich verschlafen bei der Notfallplanung, dass wir uns ein Deck tiefer treffen wollten. Dort waren all die anderen Gäste um den Tisch herum versammelt, hatten alle Rettungswesten an. Ich hatte meine auch angezogen und haben sich erstmal so ein bisschen bleich angeguckt und überlegt, hey, was ist hier gerade passiert, was ist los? Tauchguide war da, also die Tauchguide-Chefin war da, der Obertauchguide, und der hat gesagt, ey, kein Problem, macht euch keine Sorgen, es ist alles im Griff, kein Problem. Ja, wir haben das Riff berührt, aber es ist alles nicht so schlimm. So, trotzdem waren die Gesichter sehr angespannt und es war klar, irgendwie, so, richtig cool ist es auch nicht. Unterdessen rannten zwei ägyptische Tauchguides auch immer hoch und runter und einer von denen kam dann nochmal zu uns und meinte, ey, ja, das Riff ist berührt worden, es ist kein Loch im Rumpf, das haben wir überprüft, es ist alles völlig sicher, macht euch keine Sorgen, es ist alles cool. Währenddessen hat uns ein ziemlicher Sturm umgeben. Wir hatten starken Wind, wir hatten hohe Wellen. Es war klar, dass ein anderes Tiefdruckgebiet oder ein anderes Sturmgebiet zu uns gekommen war und das Wasser sah auch nicht schön aus.
Was heißt, das sah nicht schön aus?
Naja, es war einfach sehr aufgewühlt, es waren tiefe Wellen, es war stürmisch, es war sehr unruhig und es war einfach keine Situation, in der man sich als Urlauber wohlfühlt, sondern es war klar, wenn wir jetzt ein Problem mit diesem Schiff kriegen, dann fühlt sich das überhaupt nicht gut an. Wir haben dann an dieser langen Tafel gesessen oder gestanden, je nachdem, und immer weiter abgewartet, wie die Bootscrew nun reagiert und was die machen, um das Schiff wieder irgendwie vom Riff wegzubringen. Und ich kann jetzt drüber lachen, in der Nacht konnte ich es nicht. Diese lange Tafel wurde immer schiefer. Es war klar, die war immer weniger horizontal und es war klar zu sehen, dass eine Seite des Schiffes immer weiter nach unten sackt. Und ich habe mir da schon gedacht, kein Loch im Rumpf. Komisch. Glaube ich irgendwie nicht. Und habe dann den Tauchguides vorgeschlagen zu sagen, ja, da hinten ist noch ein anderes Safari-Schiff, bringt uns Gäste doch rüber. Scheint auch irgendwie sichere Variante zu sein, das jetzt zu machen, während das irgendwie noch safe ist. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so gut hier. Und dann haben die drüber nachgedacht und gesagt, nee, ist alles kein Problem, ist alles gut. Ist alles nicht schlimm, das haben wir im Griff, mach dir keine Sorgen. Und das Schiff wurde dann aber immer schiefer und schiefer und hat immer mehr Schlagseite bekommen. Und dann war irgendwann klar, dass auch die Besatzung und die Tauchguides gedacht haben, vielleicht sollten wir die besser von Bord bringen. Dazu war noch der Sohn des Kapitäns zufällig an Gast, der war 15 Jahre, war ein kleiner Teenager. Der war dann irgendwie bei uns Touristen gelandet und hatte auch ganz große Augen und wusste nicht, was passiert. Und um den haben wir uns auch noch gekümmert und darauf gewartet, ob vielleicht eine Entscheidung kommt, uns rüberzubringen auf das andere Schiff. Und irgendwann hat die Besatzung Einsehen gehabt und gemerkt, das geht in keine so gute Richtung mit dem Schiff hier. Vielleicht sollten wir die Gäste mal besser aufs andere Schiff bringen. So, das wurde dann gemacht, aber das war echt nicht ungefährlich, weil die Wellen so hoch waren. Das heißt, um auf das andere Schiff zu kommen, mussten wir jeweils auf ein Schlauchboot umsteigen und vom großen Boot mit einem großen Schritt in das Schlauchboot springen. Das war bei dem Wellengang echt nicht ohne, tatsächlich. Also viele sind reingefallen in das Boot, haben sich einfach fallen lassen, haben sich starke blaue Flecken oder Prellungen zugezogen. Ich glaube, wenn jemand zwischen die Boote gefallen wäre, wäre das lebensgefährlich gewesen, bei dem, wie der Seegang an dem Tag war. Es hat aber alles geklappt und die Gäste und der Teil der Besatzung, der nicht erforderlich war, um das Schiff zu kämpfen, wurde dann auf das andere Boot evakuiert, wo wir zumindest erstmal für den Moment in Sicherheit waren. Viele von der Besatzung haben geweint, weil klar war, dass sie gerade ihr Heim verlieren, dass gerade ihr Schiff untergeht, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Das hat ja was sehr Familiäres für die. Viele von den Gästen waren total geschockt, weil klar war, jetzt gucken wir unserem Schiff zu, wie es sinkt und wie es so langsam untergeht. Und das hatte einfach was Traumatisches, das Erlebnis. Es war einfach ein schrecklicher Moment. Und für mich in doppelter Hinsicht mit dem Tag, mit der Deko-Erkrankung, dann zudem noch, ich habe gedacht, ich fasse mein Leben nicht mehr, wie viel Pech man an einem Tag haben kann. So. Auf dem anderen Schiff haben wir dann Kakao bekommen. Die Besatzung und der Kapitän haben sich ganz rührend um uns gekümmert. Das war wirklich ganz toll. Und konnten dann irgendwie zusehen, wie unser Safari-Schiff immer weiter ins Wasser gerutscht ist. Ich weiß noch sehr genau, wie dann irgendwann einer der beiden Auspuffer, die hinten aus dem Maschinenraum gucken, so neben dem Tauchdeck, wie der voller Wasser gelaufen ist, wie der immer mehr gestottert hat und irgendwann nur noch so kleine Rauchwolken rauskamen. Das Schiff lag immer schiefer im Wasser und irgendwann ging auch das Licht auf dem gesamten Schiff aus. Dann war klar, so die Stromversorgung im Maschinenraum ist jetzt verloren, das Schiff hat keinen Strom mehr. Dann ist es auch vorbei, weil die Pumpen, mit denen die Besatzung versucht, das Wasser aus dem Schiff rauszupumpen, die können dann auch nicht mehr betrieben werden und dann muss das Schiff aufgegeben werden, tatsächlich. Mhm. Das Licht ging aber immer wieder ein paar Mal an und was mich damals sehr beeindruckt hat an dem Tag, ist, dass die ägyptischen Tauchguides bei den Wetterbedingungen ins Wasser gesprungen sind. Die haben tatsächlich versucht, bei den Wellen und bei der Gefahr für Leib und Leben das Schiff von außen abzudichten, also das Leck, was nicht im Schiff war, was dann scheinbar doch im Schiff war. Das fand ich wirklich heldenhaft, das hat mich tief beeindruckt, dass die sich getraut haben und den Mut hatten, da reinzuspringen und zu versuchen zu retten, was zu retten ist. Mhm. Trotz allem, nach allem, was wir so überschätzen und sehen konnten, von dem anderen Boot aus, war da nichts mehr zu holen. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, das hat sich irgendwie ziemlich hingezogen. Ich bin so kaputt und so fertig von diesem schrecklichen Tag. Ich muss mich jetzt irgendwo schlafen legen, ich muss mal kurz abschalten. Und mir war klar, wenn ich aufwache, dann ist das Schiff am Boden, dann guckt da vielleicht noch der Mast irgendwie raus. Das war's dann. Und zu meiner vollkommenen Überraschung war es dann aber so, als ich aufgewacht bin, dass das Schiff immer noch schwamm. Und tatsächlich war es so, dass die Besatzung wirklich aus meiner Sicht vollkommen heldenhaft bis zur völligen Selbstaufopferung im Wasser, also außerhalb des Schiffes, innerhalb des Schiffes, bis zum Umfallen gekämpft hat und das Schiff notdürftig so abdichten konnte, dass es über Wasser gehalten werden konnte.
Krass.
Voll.
Und dann ist es nicht gesunken?
Es ist nicht gesunken. Sie haben das Schiff wirklich retten können.
Wahnsinn. Ich habe gerade so, als du das erzählt hast, gedacht, ich glaube, wenn das bei uns in der Ostsee passiert wäre, hätte man sofort gesagt, Leute, bringt euch nicht in Gefahr. Wenn da jetzt ein Boot versenkt, ist nicht so schlimm, wie wenn einer der Taucher bei einer Rettungsaktion, mag sie noch so heldenhaft und mutig sein, es ist, man bringt sich selber in Gefahr und man kann sich selbst, man kann ja jedes Leben hier gerade retten, indem man es auf ein anderes Boot bringt, dann geht halt dieses eine Schiff unter. Aber da merkt man, da hängt für die Menschen so viel dran, dass es das scheinbar wert ist, das eigene Leben zu riskieren. Wirklich unglaublich.
Guter Punkt, hast du vollkommen recht. Was bei mir noch angekommen ist in dem Moment, wir Deutschen haben ja oft so diese ungute Eigenschaft, auf andere Länder, auf andere Menschen so ein bisschen herabzublicken und zu denken, wir sind die Tollsten, weil wir es am besten können. Ich habe tiefen, tiefen Respekt vor dieser ägyptischen Bootscrew erlebt und gedacht, Mensch, was die für einen Mut bewiesen haben, so heldenhaft zu kämpfen um ihr Schiff, um ihr Heim, ihre gemeinsame Basis. Das fand ich wirklich großartig. Und lustigerweise hatte einer der ägyptischen Tauchguides dabei meinen Tauchanzug an. Ich weiß nicht, warum er den angezogen hat. Der fand das, glaube ich, in dem Moment cool. Er meinte, das war der erste, den er gegriffen hat in der Notsituation. War ein witziger Moment. Und ja, das Leben schreibt manchmal so komische Geschichten. Das Riff, an dem das passiert ist, ist das Dangerous Reef. Kann man sich nie ausdenken.
Denkt man dann an sowas wie, also du als Unterwasserfotograf wirst ja wahrscheinlich sehr teures Equipment dabei gehabt haben. Denkt man über sowas nach, dass ja, das auch gleich absäuft?
Ja, na klar, klar. Also ich hatte da, glaube ich, weiß ich, mit Tauchausrüstung um die 20.000 Euro an Werten. Ich bin jetzt auch kein so reicher Mensch. Ich habe schon gedacht, oh je, das geht jetzt auch noch bei drauf, schade.
Ist es drauf gegangen am Ende?
Nein, das Boot konnte gerettet werden. Also okay. es war,
also da ist kein Salzwasser rangekommen und
nein, alles gut. Aber also es wäre dann auch okay gewesen. Also mein Gott, also in dem Moment ist es tatsächlich so, dann geht es nicht um Stuff, dann geht es um Menschen. Also das war auch einfach zu brenzlig, die Situation.
Aber auch wieder spannend, dieser Moment, irgendwie ist das, glaube ich, so das Takeaway für mich in diesem Gespräch, kann man schon mal vorwegnehmen, dieser Moment, als du dann da saßt und sagst, Moment mal, der Tisch wird doch immer schiefer, könntet ihr uns nicht auf das andere Schiff bringen? Und die dann erstmal sagen, nee, geht ja noch. Und ich habe auch mal eine Situation in meinem Leben erlebt, ich habe die auch schon mal erzählt in irgendwie Folge 49 oder sowas war es, als ich interviewt wurde, wo ich bei einem Tsunami, als eine Tsunami-Warnung kam und ich in einem Surfcamp war und wir darauf gewartet haben, dass wir mit einem Bus weggefahren werden. Und der Bus stand da, bereit zum Abfahren, aber die Leute sind irgendwie nicht eingestiegen. Die Surfcamp-Leitung hat die ganze Zeit gewartet, ob der Tsunami jetzt wirklich auch ankommt. Das war nicht so ganz klar, ob da jetzt ein Tsunami ankommt oder nicht. Und wir saßen in so einer Flussmündung. Also wenn er gekommen wäre, wären wir weggespült worden. Und die haben, also wir haben gesagt, ey, wir müssen jetzt los, wir müssen hier weg. Und die Leiterin von dem Surfcamp hat dann die Chefetage irgendwo in Brisbane angerufen und die meinten, ja, wartet nochmal. Und zu der vorhergesagten Ankunftszeit des Tsunamis saß ich mit 3-4 Hanseln im Bus und habe darauf gewartet, dass der endlich losfährt, aber er ist einfach nicht losgefahren, weil die Leute das nicht gemacht haben. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir, auch Pilot und in Gefahrenmanagement und Co. ausgebildet, der hat irgendwann gesagt, wenn die nicht eine Stunde vorher abfahren, dann laufe ich auf eigene Faust los. So viel Zeit brauche ich nämlich, um in eine Höhe zu kommen, wo ich mich sicher fühle. Und von diesen 50, 60 Leuten im Camp war er der Einzige, der losgelaufen ist. Und alle anderen, hätte man da später einen Film drüber gemacht, hätte man sich gefragt, wie konnten diese Leute, die 20 Stunden vorher von dem Seebeben erfahren haben und wussten, da könnte jetzt ein Tsunami kommen, wie konnten die da in einem vollgetankten Bus sitzen und nicht losfahren? Das ist doch absurd.
Wow.
Und da musste ich gerade so ein bisschen dran denken, auch wieder so einen Moment, wo ich im Endeffekt die Verantwortung für mein eigenes Wohlbefinden abgegeben habe oder akzeptiert habe, dass eigentlich muss man da einen Aufstand machen und sagen, what the fuck, ihr spielt hier gerade mit meinem Leben, da mache ich nicht mit, bringt mich, also man muss es einfordern. Oder das konnte ich damals oder hätte ich gekonnt, die Eigenverantwortung übernehmen und sagen, okay, dann kümmere ich mich selber drum. Die Chance hättest du da ja nicht gehabt.
Wow, was für eine Geschichte. Nein, die Chance hätte ich nicht gehabt, aber das ist sicherlich ein Takeaway, dass man einfach in solchen Situationen auch den Mut haben muss, deutlich zu sein und nicht immer zu denken, ja, die anderen wissen es schon besser, ja, als ich, weil die wissen es eben nicht immer besser und das eigene Leben und die eigene Unversehrtheit liegt einfach in der eigenen Verantwortung.
Genau, ja, genau. Und ne, die kämpfen natürlich jetzt darum, dass ihre Gäste am Ende noch glücklich sind, dass die noch ihre Tauchbasis, noch dieses Schiff behalten, ihre Lebensgrundlage und sowas. Ich glaube, das ist das, woran die in erster Linie denken und nicht an das Leben der Touris, die da gerade sitzen und sich fragen, was passiert.
Absolut. Ich habe auch währenddessen gefragt, ob wir den Notruf abgesetzt haben. Und so wie ich es verstanden habe, haben wir das nicht getan. Ich glaube, weil die Ägypter Angst davor hatten, dass es tatsächlich ein offizielles Verfahren gibt, dass die Marine kommt, dass es Ärger gibt. Nach allem, was ich verstanden habe, vielleicht liege ich falsch, aber das war zumindest das, was ich an dem Tag gehört habe, ist kein Notruf abgesetzt worden.
Bist du danach nochmal nach Ägypten auf so ein Safari-Boot gefahren?
Lustige Geschichte. Ich hatte auf demselben Safari-Boot 2 Wochen gebucht. Und das war die erste Woche, in der es passiert ist. Und wir sind dann an Land gebracht worden und es gab ein paar Tage im Hotel zwischendurch und das Boot wurde repariert im Trockendock in der Zeit. Und ich hatte dann für mich zu entscheiden, ob ich auf demselben Boot nochmal eine Woche Safari mache oder nicht.
Und?
Ich hab's gemacht. Und es war genau richtig.
Okay.
So, ich glaube, wenn ich es nicht gleich wieder gemacht hätte, dann wäre das Trauma stärker gewesen. Dann hätte ich wahrscheinlich kein Safari-Boot mehr betreten.
Aber man hört ja echt oft von irgendwelchen Unglücken auf ägyptischen Safari-Booten.
Ohne Ende und bittere Pointe, das Schiff, was uns gerettet hat, was uns dann am Ende auch an Land gebracht hat, ist im letzten Jahr unter genau den ganz ähnlichen Umständen gesunken. Also es ist das Gleiche passiert wie uns und es ist gerade wirklich erschreckend zu sehen, was da in Ägypten passiert.
Was ist denn eigentlich passiert? Also warum seid ihr aufs Riff gelaufen?
Danke, ich habe es völlig vergessen, es aufzulösen. Also, es gab einen starken Sturm, das war ja offensichtlich, und uns hat der Kapitän erzählt, dass das Schiff mit 3 Seilen gegen den Wind festgemacht wurde am Riff und mit einem Seil in den Wind, weil klar war, in die eine Richtung braucht man eine starke Sicherung, in die andere braucht man nur eine ganz kleine Sicherung. Und dann hat sich der Wind um 180 Grad gedreht, und das eine Seil ist gerissen. Und dann dummerweise bei dem Versuch, schnell vom Riff wegzulenken, in die Schiffsschraube gekommen. Das heißt, das Schiff war ganz schnell manövrierunfähig und ist dann vom Wind und den Wellen aufs Riff gedrückt worden ein paar Mal. Und ja, es hat ein Loch im Rumpf. Aber zum Glück, und das ist nochmal so ein wichtiges anderes Takeaway, war es ein gutes Schiff, war es von einem guten Anbieter und es hatte einen Stahlrumpf. Die allermeisten Schiffe in Ägypten, die unterwegs sind, haben fiberglasverstärkte Holzrümpfe. Wenn das so ein Schiff gewesen wäre, dann wäre es untergegangen, ohne Wenn und Aber. Und so konnte das relativ kleine Loch im Stahlrumpf gedichtet werden.
Nachdem wir jetzt über allgemeine Tauchgeschichten gesprochen haben, vielen Dank, dass du dir auch so geteilt hast, möchte ich nochmal über die Ethik beim Fotografieren sprechen. Und du hast am Anfang schon so angedeutet, dass du Fotografen, dieses Fotografiemilieu, da jetzt nicht der allergrößte Fan bist und deswegen auch deine Bilder erstmal für dich behalten hast, und hast mir im Voraus gesagt, dass die Ethik beim Fotografieren etwas ist, was dir total wichtig ist. Und ja, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, warum du so kritisch auf die Fotografie und speziell Unterwasserfotografie blickst.
Ja, danke für das Stichwort. Es gibt da eine schöne Forstformel. Die Forstformel lautet: Wir alle lieben tolle Unterwasserbilder, aber die meisten von uns mögen keine Fotografen. Also Fotografen sind relativ unbeliebt unter Tauchern, die nicht fotografieren. Und dafür gibt es gute Gründe. Zusammengefasst ist es ungefähr so: Anfänger, die Filme machen, fotografieren, die nicht gut tauchen können, haben oft unabsichtlich die Folge, dass sie im Riff Sachen kaputt machen, dass sie was berühren, dass sie die Tarierung nicht so richtig im Griff haben. Das heißt, es gibt oft das Problem, dass sie zu früh sich ablenken, während sie das Tauchen selber noch gar nicht so gut können. Mhm. Das ist die eine Seite der Medaille. Über die wird auch relativ viel gesprochen und da sind sich auch alle Taucher einig, dass es irgendwie doof ist. Es ist aber auch so, dass bei den fortgeschrittenen Fotografen, denen die das ernst nehmen, auch bei den Profis, natürlich immer zu einer Belästigung der Umwelt kommt. Es ist immer so, dass es für die Tiere, die fotografiert werden, mehr oder weniger ein Problem ist und eine Belästigung darstellt. Und dann lohnt es sich genauer zu gucken, in all diesen Abstufungen, welches Tier ist wovon eigentlich wie belästigt und wie weit gehen wir Fotografen. Es gibt da so ein paar Extrembeispiele. Ich würde ganz gerne mal so ein, zwei davon nennen, weil mich das wahnsinnig ärgert, dass Menschen mit solchen Praktiken tatsächlich in der heutigen Online-Welt, auf Instagram, Social Media, für Likes Karrieren draus machen. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was über meine eigene Rolle, wie ich mich da so einschätze und sehe.
Ja, aber sehr gerne.
Vielleicht erstmal so eins der offensichtlichsten Beispiele. Es gibt auf Instagram einen Nutzer, der hat, glaube ich, 500.000 Follower. Also ist wirklich sehr bekannt, sehr beliebt.
Können wir den Namen nennen? Oder möchtest
gerne. Du? Also wenn das für dich okay ist, gerne.
Ja, klar.
Das ist der Hawaiian Aquaman.
Okay.
Also Hawaiian mit Armende und Aquaman, könnt ihr euch gerne anschauen. Der hat als sein Trademark relativ früh angefangen, Oktopusse zu filmen, wie sie im Blauwasser ganz ätherisch schweben und wie fremde Wesen ganz anmutig in Zeitlupe da vor sich hin schweben vor der Sonne. Das sieht wunderschön aus. Ich weiß gar nicht, ob er Musik dazu hat, aber das sind schöne Bilder, wenn man die sieht. Und die Menschen überschlagen sich vor Freude, zu sehen, wie schön er die Natur darstellt und wie anmutig und friedfertig das alles ist. Was die Leute dabei aber oft nicht wissen oder fast immer nicht wissen, ist, Oktopusse kann man so in der Regel nicht fotografieren. Die schweben nicht mal eben in Zeitlupe im Blauwasser und tanzen für einen grazil, sondern die haben andere Interessen, sondern die Technik, die man anwenden muss, um solche Aufnahmen zu bekommen, ist, dass man einen Oktopus fängt. Der will dann in der Regel flüchten. Und dann lässt man kurz entkommen und fängt ihn wieder. Das geht sehr leicht, weil er immer erstmal nach oben flüchtet. Und der Oktopus hat in seinem Blutkreislauf relativ wenig Fähigkeit, längerfristig kraftvoll zu schwimmen, sondern der kann das nur kurz, der kann kurz flüchten und dann ist er müde. Das heißt, das macht man im Oktopus so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal und dann ist er fertig. Und dann kann man den nehmen und kann den vor sich ins Wasser werfen und ein schönes Bild von dem Oktopus machen oder einem Touristen in die Hand geben und sagen, hey, guck mal, hast ein schönes Erinnerungsfoto. Schrecklich für das Tier. Also es ist reine Tierquälerei, sowas zu machen. Das ärgert mich sehr, wenn ich sowas sehe. So, oder es gibt oft bei Seepferdchen Ähnliches, dass man Seepferdchen sieht, wie sie irgendwie auch vor dem blauen Wasser schön fotografiert werden und schwimmend vor der Sonne. Die werden auch hochgeworfen für so ein Foto. Und das Seepferdchen ist darauf angewiesen, dass es kontinuierlich frisst. Das hat einen Verdauungsapparat ähnlich wie Wiederkäuer, die wir kennen. Das muss ständig fressen. Wenn es berührt wird, dann kann es wegen Stress mehrere Stunden nichts mehr zu sich nehmen. Und auch das sind schöne Fotos, aber das geht für mich eindeutig zu weit. Das darf man nicht machen. Und es ist unter Makrofotografen noch relativ beliebt, Tiere umzusetzen, von einem Ort auf den anderen, um einen schöneren Hintergrund zu bekommen. Das krasseste Beispiel, was ich hier erlebt habe, von dem ich gehört habe, ist, das habe ich nicht selbst erlebt, aber von gehört, dass beim Wettbewerb unter Fotografen, da gibt es manchmal auch ordentliche Preise für viel Geld, da geht es um viel, ein Fotograf die besonderen Tiere, die er gefunden hat oder die sein Guide gefunden hat, nachdem er Fotos gemacht hat, getötet hat, dass andere Leute nicht in die Gelegenheit bekommen, auch ein Foto davon zu machen.
Unfassbar.
Ja. Schrecklich. Und bei allem Versuch, den wir uns alle geben, dass wir sagen, wir machen was Gutes für die Welt und bringen was Wertvolles mit, da rutscht man ganz schnell so einen schüttrigen Abhang hinunter und denkt so, oh mein Gott, was mache ich hier? So, auch ich kenne Situationen, in denen ich rückblickend denke, so, bin ich zu weit gegangen, würde ich nicht wieder machen. So, indem ich meinem Tauchguide nicht gesagt habe, bitte lass das Tier da sitzen. Ich möchte nicht, dass du es irgendwie dahin bewegst, dass ich ein schöneres Foto kriege. Alle Fotografen, gerade im Makrobereich, machen sich da mehr oder weniger schuldig. Also Klassiker ist Pygmäenseepferdchen, diese winzigen, die kennt jeder. Die vertragen Blitzlicht nicht besonders gut. Die verschwinden dann von den Korallen. Wahrscheinlich sterben sie sogar. Und die sind schwer zu fotografieren. Man braucht oft viele Fotos, um von denen ein gutes Bild zu kriegen. Die Tiere bezahlen das oft mit dem Leben.
Und das hast du auch gemacht?
Ich habe auch Fotos von Pygmäenseepferdchen gemacht und sicherlich auch früher auch zu viele. Ich bin da mittlerweile sehr viel vorsichtiger. Aber das ist sehr gefährlich, weil er das so reinzieht.
Mhm. Ja, deswegen, das habe ich vorhin gesagt, wir kommen nochmal drauf zurück, nachdem du gesagt hast, dann bin ich dem Tier dann hinterhergejagt, um das Foto zu kriegen.
Ja.
Das klingt so ein bisschen nach, also da gehen bei mir schon die Alarmglocken an. Wenn man hinterherjagt, dann wird man wahrscheinlich den Komfortbereich des Tieres überschreiten. Und ja, habe mich gefragt, wie du dich da selbst einordnest in diesem Spannungsfeld.
100% überschreitet man den Komfortbereich des Tieres, wenn man ihm hinterherjagt. Das Tier findet das nicht cool, es hat wahrscheinlich Todesangst oder zumindest so das, was wir uns darunter vorstellen, was so ein Tier so empfinden kann. Jeder Fotograf, der sowas macht, belästigt die Umwelt und die Tiere. Es ist nicht schön für die Tiere, was dort gemacht wird. Die Frage ist immer nur, wie weit geht man? Wie viel mutet man dem anderen Lebewesen zu, was sich oft nicht wehren kann und nichts dagegen machen kann? Und oft ist es auch gerade so, dass die Tauchguides sehr sehr erfahren daran sind, mit den Tieren so Situationen zu schaffen, dass man nur noch draufdrücken muss auf die Kamera.
Hm.
Und da ist es an der Rolle des Fotografen zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass du das machst. Mach das bitte nicht. Wenn andere das machen, ist das nicht mein Ding, aber ich ziehe da für mich eine Grenze.
Ja.
Und ich habe da früher auch Sachen gemacht, wo ich im Nachhinein denke, so, oh, das war nicht so cool von mir. Und ich versuche da sehr viel mehr aufzupassen und sehr viel korrekter mit mir zu sein, weil ich einfach merke, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung. Es gibt auch einen Wettbewerb im nächsten Jahr, im Solitude Lembe. Das ist ein Anbieter in der Lembe Strait in Indonesien, die machen einen Fotowettbewerb unter genau diesen ethischen Richtlinien, um darauf aufmerksam zu machen, dass es dort ein Defizit, ein großes Problem in der Fotoszene gibt.
Mhm. Wenn ich mir deine Bilder anschaue, ich habe es vorhin schon gesagt, manche davon sehen fast zu verrückt aus, um echt zu sein. Und ich habe mich gefragt, welche Anteile deiner Bildkomposition erzeugst du durch Techniken und welche Anteile sind von der Natur tatsächlich so vorgegeben? Also manchmal hat man im Hintergrund, sehe ich dann zum Beispiel so bunte Kreise. Tobi Friedrich hat mir mal erklärt, das ist ein Bubble-Bouquet, wo man ja dann einen künstlichen Hintergrund zumindest schon mal erzeugt oder hinhält. Ich kann mir das alles noch nicht so richtig vorstellen. Und deswegen habe ich mich gefragt, also es ist ja auch manchmal, es ist ja fast schon absurd, dass man Tieren im Wasser, wenn man sie begegnet, und ich bin ja wie gesagt gar nicht so der riesengroße Taucher, und dann ist man aber unter Wasser, sieht halt alles so blau eingefärbt, wie die Dinge unter Wasser sind, die Tiere irgendwo in ihren Höhlen stecken, und tatsächlich bekommt man ja, wenn man irgendwelche großen BBC-Dokumentationen anschaut oder dein Instagram-Feed zum Beispiel, bekommt man ja einen Blick auf die Natur, den man in Wirklichkeit so eigentlich gar nicht hat. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie sehr lichtest du ab, was in der Natur da ist und wie viel gibst du noch persönlich hinzu, um ein noch spannenderes Foto zu erzeugen?
Ganz spannende Frage. Es ist immer ein Spagat zwischen dem dokumentarischen Foto, so nennen wir das, und dem idealisierten Foto. Das hängt ja schon bei Kunstlicht an. Also sobald ich anfange, einen Blitz einzusetzen oder eine Taschenlampe zu benutzen, um die Unterwasserwelt unten klarer zu machen, bin ich einen Schritt weggegangen von dem einfachen Abbilden von dem, was ich dort mit bloßen Augen sehe. Und das ist so die Frage, die man sich dabei stellen muss. Mein Ziel ist es tatsächlich, die Schönheit der Tiere maximal mit nach oben zu bringen, ohne die Tieransicht dabei zu verändern oder zu sehr zu belästigen. Darüber kann man aber streiten. Es gibt ja verschiedene Techniken, verschiedene Menschen, die verschiedene Arten von Aufnahmen machen, verschiedene Arten von Blickwinkeln haben. Ich finde das total faszinierend. Das ist eigentlich auch der künstlerische Teil, dass durch das Auge des Fotografen und durch die Art, wie er das zeigen möchte, was er oder sie unter Wasser erlebt, was anderes bei entsteht. Und mein Interesse ist tatsächlich, und das ist auch so das, worauf sich meine Art der Fotografie zugespitzt hat, die Eigenarten und das besondere Aussehen von dem Tieren maximal mit nach oben zu bringen. Das Bubble Bouquet ist ein sehr künstlicher Zusatz. Das ist tatsächlich auch nicht meine Lieblingstechnik. Ich weiß, dass irgendwie die Menschen, die mir folgen auf Instagram, das besonders mögen. Also es ist extrem beliebt, wenn ich sowas poste. Aber ich finde es eigentlich schöner, wenn ich das Tier ohne so einen Hintergrund ablichte. Meistens ist es für mich befriedigender, es kommt besser zur Geltung. Aber ja, mein Interesse ist es zum Beispiel oft, mit einem Snoot zu fotografieren. Das ist so ein Vorsatz für den eigenen Blitz oder ein kleines Extralicht, mit dem man nicht breit irgendwie Licht auf dem Tier ausbreitet, sondern tatsächlich ganz punktuell nur so einen kleinen Bereich ausleuchtet. Das gibt dann oft einen schwarzen oder sehr dunklen Hintergrund und das Tier hebt sich wunderbar tatsächlich von dem Bild ab. Das liegt schlicht daran, dass gerade, wenn man so einen Mack-Tauchplatz hat, Mack ist meistens so Schlammwüste. Der Hintergrund.
Und Mack steht für Makro?
Mack steht für Englisch für Schlamm, für Matsch.
Ach, Mack. MUG.
Genau, ja. Aber das sind tatsächlich oft die besten Makrotauchplätze. Aha. Die haben dann aber oft keine schönen Korallen, die sehen nicht so schön aus, die Sicht ist nicht so toll, ist so ein bisschen diesig alles. Aber man sieht dort zum Teil die spannendsten, absurdesten Lebewesen. Und da ist es fotografisch tatsächlich oft schön, wenn man diesen hässlichen Hintergrund aus dem Bild rausnimmt.
Mhm. Und deswegen ganz fokussiertes Licht auf genau das Tier, so. Der Rest wird dunkel.
Genau so.
Okay. Ja. Marco, lass uns mal ins Logbuch gehen.
Logbucheintrag.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, das Meer ist für dich eher Freizeit-Hobby und nicht hauptberuflich. Wie hat dich das Meer verändert?
Das Meer ist mir ein Teil von meiner Person geworden, den ich als wahnsinnige heilende Stütze begreife. Ich habe in meiner Kindheit für mich gelernt, dass ich seelisches Gleichgewicht nicht nur aus mir herauskriegen kann und aus den Menschen, die mich umgeben, sondern ich brauche irgendeine Zufuhr von außen. Ich brauche irgendwie was andere Menschen nicht unbedingt so brauchen.
Das hast du in deiner Kindheit gelernt?
Ja, oder lernen müssen vielmehr. Dass ich für mich noch irgendwas in meinem Umfeld brauche, was mich seelisch stützt, damit es mir gut geht, damit ich klarkomme im Leben.
Krass, das hört sich so an, als wäre das schwierige Kindheit dann gewesen.
Von außen betrachtet nicht. Von außen betrachtet hatte ich, glaube ich, eine tolle, behütete Kindheit. Aber wie viele von uns war eben nicht alles toll.
Ja.
So, und wie viele von uns sind manche Sachen irgendwie hängen geblieben bei mir als Kind. Und bei mir ist hängen geblieben, dass ich tatsächlich mich in meine Welten flüchten muss, mich zurückziehen muss in das, was mich glücklich macht, um seelisch klarzukommen und ein Gleichgewicht zu erlangen. Als Kind waren das für mich Science-Fiction-Geschichten, Fantasy-Geschichten, okay. Solche Sachen, die waren für mich wahnsinnig wichtig. Und das Meer ist für mich irgendwie als weiterer heilender Moment für mich so dazugekommen.
Und deswegen Aliens from the Deep, das ist ja fast wie eine Science-Fiction-Welt, das ist wie ein anderer Planet.
Genau so ist es. Hm. Da schließt sich der Kreis.
Und das heißt, ans Meer zu fahren, ist für dich dieses Refugium, dieser Input von außen, der dir Seelenheil bringt.
Genau so.
Musst du dafür ans Meer oder kannst du das Meer mitbringen? Reicht es dir, durch die Fotos zu blicken, um dieses Seelenheil zu bekommen?
Das ist mit Sicherheit einer der Gründe, warum ich die Fotos mitbringe. Also weil ich dann was mitnehmen kann für mich behalten kann, was mich weiter speist und nährt, indem ich mich wärmen kann. Aber allein reichen die Fotos natürlich nicht. Das geht immer von der Zeit, aber die Sehnsucht zum Meer wird bei mir sehr schnell nach der letzten Reise wieder sehr groß. Und tatsächlich frage auch ich mich mein Leben lang, ob ich nicht ein glücklicherer Mensch geworden wäre, wenn ich mich beruflich für den Bereich entschieden hätte.
Hm. Ja, du hast dich beruflich aber für einen anderen Bereich entschieden. Und wir sind hier an einem schönen, besonderen Ort in Berlin. Und zwar ist es ein Geschäftssitz von der MyWay GmbH. Du bist Geschäftsführer von MyWay. Ich weiß es selber gar nicht so ganz genau. Erklär mal, was macht ihr hier?
Die MyWay GmbH ist eine Gründung von mir und einem guten Freund, der Mitgeschäftsführer, Mitinhaber ist. Und wir kümmern uns im Auftrag des Landes Berlin und der öffentlichen Hand um Menschen, die wohnungslos werden, die wohnungslos geworden sind, die in Gefahr sind, ihre Wohnung zu verlieren oder schon auf der Straße leben. Und um Menschen, die seelisch erkrankt sind, die Depressionen haben, Psychosen, andere seelische Erkrankungen und sich ein Leben ohne Begleitung nicht mehr vorstellen und nicht mehr leben können. Und wir sind dabei, diesen Menschen in einer schwierigen Lebensphase zu helfen. Idealerweise bei der Überwindung ihrer Problemlagen, ihrer Erkrankungen, auf dass sie wieder ein stabileres, eigenständigeres Leben führen können.
Und wie macht ihr das? Wie helft ihr diesen Menschen?
Wir haben viele Fachkräfte, ganz viele tolle Menschen, die bei uns arbeiten. Das sind rund 160 Psychologen, Psychologinnen, Sozialarbeiter und verwandte Berufsgruppen und haben selber Wohnungen, die wir angemietet haben, die wir den Menschen zur Verfügung stellen für eine Zeit, die sie bei uns sind und versuchen dann zusammen mit ihnen ihre Lebenskrise aufzuräumen und eine neue Perspektive zu erarbeiten.
Boah, ich finde das ein sehr spannendes Feld und jetzt fragt man sich natürlich, hey, in der Meere Podcast, warum spricht man jetzt über Menschen, wohnungslose Menschen in Berlin? Frage Nummer eins, du sagst wohnungslos, ich habe das Wort obdachlos im Kopf, ist das quasi ganz bewusst gewählt, dass man das nicht sagen sollte oder hat das einen Grund?
Verdammt, du passt aber auch gut auf, das hat durchaus einen Grund. Also tatsächlich ist es so, dass Menschen, die obdachlos sind, sind auf der Straße leben, deren Menschen, die wohnungslos sind, die können zum Beispiel in einem Wohnheim für Obdachlose leben, die können bei uns untergebracht sein, trotzdem haben sie keine Wohnung mehr.
Ah, okay.
Das ist tatsächlich von Fachsprache gut
aufgepasst. Ja, okay. Ja, ist mir eben aufgefallen, auch auf eurer Homepage steht immer wohnungslos und da habe ich mich gefragt, aha, muss man da vielleicht auch aufs Wording achten? Man fragt sich vielleicht, was hat das jetzt im Helden der Meere Podcast zu suchen und ich schaue ja immer mal wieder ganz gerne über den Uferrand der Meere sozusagen hinaus. Und da habe ich das Gefühl, ich begebe mich hier an einen Ort, der so ein bisschen so ein blinder Fleck für mich ist. Menschen, die auf der Straße leben. Denn ich bin gestern in Berlin angekommen und habe in den Straßen, ne, Stadt ist sowieso schon mal erstmal nicht mein Wohlfühlort, und dann kommst du an und siehst in den Straßen obdachlose Menschen, vermute ich zumindest, ne, die dann dort leben. Und ich merke, die Reaktion in mir ist irgendwie so ein bisschen, ich halt mal Abstand. Habe ich jetzt irgendwie keinen Bock auf Kontakt, Interaktion, keine Ahnung. Und wenn ich da so rational drüber nachdenke, finde ich, dass das eigentlich keine besonders coole Reaktion auf einen Menschen ist. Und gleichzeitig ist sie irgendwie da. Und ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt bisher. Also man muss dazu sagen, in Marburg, wo ich lebe, begegnet einem das sehr wenig, viel reduzierter als hier. Und trotzdem ist mir aufgefallen, boah, da bin ich, glaube ich, habe ich mich mit einem Thema einfach noch nicht so auseinandergesetzt, dass ich diesen Menschen wirklich menschlich begegnen kann. Und deswegen fand ich das irgendwie spannend und habe mich gefragt, ob du für mich so eine kleine Tür aufstoßen kannst, um in dem Thema so ein bisschen Fuß zu fassen, weißt du, ich meine?
Natürlich, ich glaube, das geht, also ja, danke, das geht, glaube ich, fast allen so, wie du das beschreibst. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich im Urlaub bin und mich Menschen fragen, was ich beruflich mache, dass es mir wahnsinnig schwerfällt, dass gerade so gutbürgerlichen Menschen aus dem Süden des Landes, Österreich, Schweiz, irgendwie zu erklären. Die können das oft gar nicht verstehen und mir fällt es schwer, das irgendwie klarzumachen, wie Menschen in so eine Lebenskrise geraten können in einem reichen Land wie unserem. Tatsächlich ist deine Reaktion das, was die allermeisten Menschen empfinden. Das ist völlig normal. Auch mir geht es oft so im Straßenalltag. Ich meine, Großstadt macht anonym. Ich habe ja auch keinen Zugang zu all den anderen Menschen, die dort langlaufen in der Stadt im Alltag. Ja. Aber erstmal stört das ja das eigene Normalitätsempfinden und es fühlt sich erstmal komisch an, jemanden zu sehen außerhalb der eigenen bürgerlichen Normalität, der irgendwie so draußen lebt. Vorab erstmal, und das ist die wichtigste Aussage, die allermeisten Menschen, die wohnungslos werden, leben nicht so auf der Straße, sondern die meisten Menschen sind unsichtbar. Die sieht man auf der Straße nicht, die erkennst du gar nicht, dass sie wohnungslos sind, sondern die sind erstmal relativ normal und behelfen sich meistens auch, indem sie bei Verwandten, bei Freunden, bei Bekannten erstmal leben, erstmal unterkommen. Und das Symptom Wohnungslosigkeit ist erstmal keins, was wir direkt auf die Straße beziehen. Dort ist es am krassesten, dort ist es am extremsten, dort fällt es einem am stärksten auf natürlich. Aber üblicherweise sind es Menschen, die nicht so auffällig sind, die betroffen sind. Das Zweite ist, ich habe in meinen Jahren in dem Bereich schon alle Menschen erlebt, die in so eine Lebenskrise geraten sind. Chefärzte, auch ein Tauchbasenbesitzer lustigerweise. Viele andere Menschen, denen wir es nicht zutrauen würden, in so eine Notlage zu geraten. Meine Erfahrung ist, das kann jeden treffen. Wenn die Faktoren im Leben zusammenkommen und im richtigen Moment, also im falschen Moment einen treffen, dann kann jeder so aus der Bahn geraten, dass die Kraft, ums eigene Leben zu kämpfen, nicht mehr da ist und man erstmal aufgibt für eine Zeit. Das heißt, die Menschen, die wir dort erleben, sind auch genauso vielfältig wie alle anderen Menschen, die wir kennen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es gibt nicht die Wohnungslosen, die alle ähnlich sind, sondern die haben alle eine eigene Biografie, eine eigene Geschichte zum Leben und alle eigene Gründe für diesen Moment des Scheiterns, den die meisten empfinden. Die wenigsten leben freiwillig auf der Straße. Das hört man immer mal so, das haben die sich doch selber ausgesucht. Das wird in den allerwenigsten Fällen so sein, sondern die allermeisten wünschen sich auch ein anderes Leben und oft absurderweise einfache Normalität. Also die Normalität, die wir kennen.
Krass, was sind das für Faktoren, die zusammenkommen können, dass ein Chefarzt plötzlich auf der Straße landet oder wohnungslos wird? So.
Bei dem war es Alkoholismus und Trennung von der Familie. Ich glaube, im Zuge von dem Alkoholkonsum hat die Familie sich aufgelöst und er hat irgendwie schrittweise seine körperliche Gesundheit und auch seine Stabilität im Leben verloren. Der hat, glaube ich, dann einen Korsakow erlebt und ist
ein Korsakow?
Korsakow ist eine Gedächtnisstörung, die vom Alkoholabusus kommt, dass man schrittweise sich nicht mehr erinnern kann und immer mehr das Gedächtnis für das verliert, was wir Alltagsmenschen normalerweise für normal erachten. Man kann sich immer weniger merken. Das ist ein bisschen wie Alzheimer. Kann man sich vorstellen. Das ist eine Folge von Alkohol und das war bei dem stark der Fall.
Okay. Ja, ich glaube, darüber könnte man eine eigene Podcast-Folge machen zu diesem Thema. Ich finde es hochspannend, ja. kann ich, um das Ganze jetzt nicht nur so angerissen zu haben, sondern irgendwie auch wieder zu schließen, die Tür, gibt es so einen Tipp, den du für Menschen wie mich hast, die damit wenig Kontakt haben und ganz unsicher sind im Umgang mit Menschen, die davon betroffen sind? Hast du so einen Tipp, wo du sagst, pass auf, verhalte dich mal so und so oder geh mal mit dem Bild, Gedanken irgendwie an diese Menschen heran, damit tust du allen was Gutes?
Also erstmal mach dir keinen Druck, dass du irgendwie sein musst. Mhm. So, du musst nicht irgendwie jemand sein, der den Menschen jeden Tag hilft und irgendwas Gutes tut, sondern die dürfen genauso sein, wie du sein kannst. Das ist erstmal nicht schlimm, dass du da nicht hingehst und irgendwas für die tust. Mhm. Ich glaube, da haben wir alle so ein komisches Verhältnis zu. Das Zweite ist, wenn es dich interessiert, auf so Menschen zuzugehen, auch da nimm dir den Druck. Geh hin und sag, hi, ich bin der und der. Ich wollte mal Hallo sagen. Und ich glaube, daraus wird ein gutes Gespräch werden in allermeisten Fällen. Mhm. Das sind ganz normale Menschen.
Cool. Finde ich gut. Letzte Frage, die diese beiden Felder so ein bisschen zusammenbringt. Wenn ich mir deinen Alltag vorstelle oder deine Arbeit, die du mir hier machst, und dann fliegst du irgendwo nach Indonesien, erlebst den krassesten Scheiß unter Wasser, machst wahnsinnige Fotos, erlebst da die tollsten Sachen und kommst wieder zu Menschen, die gerade es nicht hinbekommen, nicht in der Lage sind, sich ihr eigenes Leben so weit zu regeln, dass sie eine eigene Wohnung haben. Da ist eine große Distanz zwischen diesen beiden Szenarien. Und ich frage mich, ob das etwas ist, was, also ob das wirklich was ist, was eine Distanz schaffen kann, dass man manchmal merkt, boah, was sind das für unterschiedliche Welten hier? Oder ist das vielleicht sogar eine ganz spannende Brücke, dass es da irgendwie ein Interesse entsteht? Weiß ich nicht. Also ich frage mich, wie sich das, diese beiden Welten zusammen verhalten.
Beides stimmt. Für mich ist es natürlich eine wahnsinnige Batterie, im Urlaub abschalten zu können. Unter Wasser redet niemand. Unter Wasser ist alles still. So, ich rede in meinem Beruf den ganzen Tag über ständig. Mhm. Das ist eine. Das zweite ist tatsächlich, ich arbeite einige Zeit lang nicht mehr mit Menschen direkt zusammen als Geschäftsführer. Aber ich habe es ja lange gemacht. Und genau wie du sagst, wenn ich von meinen Tauchgeschichten erzählt habe und auch meine Persönlichkeit gezeigt habe und angeboten habe, über meine Themen zu sprechen, dann war das unfassbar faszinierend für die. Mhm. Auch die, wie gesagt, das sind ja ganz normale Menschen, auch die träumen ja von der Ferne und von der Welt da draußen und haben schon mal vom Meer gelesen oder Dokumentationen gesehen. Und auch die waren wahnsinnig daran interessiert, von mir zu hören, was ich da erlebt habe, was es für mich bedeutet hat. Und dazu kommen noch, wir haben ein paar Mal Gruppenreisen gemacht, anders mehr mit unseren Klienten, so nennen wir das. Und das hat denen unfassbar viel bedeutet, mal hier rauszukommen aus der Stadt, aus ihrem Alltag, sondern einfach mal am Meer sein zu dürfen.
Geil. Schön. Schön. Wir springen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut.
Du kennst das. Jetzt kommen einige Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze und du antwortest so, wie es dir gefällt.
Ich habe Angst.
Tauchen am Tag oder in der Nacht?
Nachts, eindeutig.
Kleine Tiere oder Megafauna?
Kleine Tiere. Also ich mag Megafauna auch, aber die Kleinen sind es einfach. Die haben mein Herz.
Und mal angenommen, es stände jetzt der allerletzte Tauchgang deines Lebens an und du darfst dir noch einmal ein Tier aussuchen, was du diesen Tauchgang sehen kannst.
Den Blanket Octopus, weil ich den in groß noch nicht gesehen habe. Den würde ich nochmal mitnehmen.
Ist das dieser mit dem Teppich
hinten? Ja, dran? Das ist der Teppich Octopus, genau. Der ist wahnsinnig selten, wahnsinnig besonders und ich glaube, den würde ich gerne nochmal sehen.
Fisch oder vegan?
Oh Gott, das ist eine gemeine Frage. Ich würde gern vegan sagen, weil das irgendwie viel schöner wäre, aber ich liebe es, Fisch zu essen. Das ist so gefährlich. Ja.
Ein Fehler beim Tauchen, den ich so nie wieder machen würde, war?
Meine Flasche komplett leer zu atmen, weil das Tier gerade so spannend ist.
Das Meer ist für mich?
Glück.
Eine Botschaft, von der ich so viele Menschen wie möglich überzeugen möchte, ist:
Guckt euch an, wie unfassbar cool unser Planet ist. Guckt euch an, wie unfassbar cool all diese Lebewesen sind. Lasst uns gucken, dass wir möglichst viel davon irgendwie mitnehmen und retten können.
Mein größter Erfolg ist, dass
ich so viel Halt, Stabilität und Glück aus allem, was das Meer ausmacht, ziehen kann. Mhm.
Diesen Erfolg konnte ich erreichen, indem
ich meine Komfortzone verlassen habe, mein Herz geöffnet habe und mich getraut habe, Dinge zu machen, die ich mir früher nicht hätte vorstellen können. Als Kind hatte ich eine schreckliche Haiphobie. Ganz furchtbar.
Und wie bist du die losgeworden?
Meine Frau hat mir zum Geburtstag einen Tauchschein geschenkt. Und dann habe ich schrittweise für mich Unterwasserwelt kennengelernt und ich springe wahnsinnig gern so ein ins Wasser. Ich liebe es. Aber als Kind hatte ich Angst vorm Schwimmbad.
Und weißt du noch deine erste Begegnung mit einem Hai?
Ja.
Da müsstest du ja mit großer Angst quasi so, oh. Oder wolltest du ihn dann mittlerweile schon sehen?
Anfangs hatte ich tatsächlich Angst. Das kam dann wirklich schrittweise. Also die sukzessive Annäherung irgendwie an mein Angstthema wurde es immer besser. Mittlerweile, wie gesagt, ich springe zu jedem Hai ins Wasser.
Und wie war der erste Hai?
Der hatte Angst vor mir. Das war ein Riffweißspitzenhai. Das war eigentlich total antiklimaktisch. Der hatte einfach Panik.
Okay. In 5 Jahren werde ich?
Da hoffe ich das Gleiche noch weitermachen.
Sehr schön. Marco, ich drücke dir die Daumen, dass genau das passiert, dass wir noch viele schöne Fotos von dir zu sehen bekommen und vor allem auch, dass du hier weiterhin so vielen Menschen dann auch fernab der Meere helfen kannst durch deine Arbeit, dass du viele Menschen überall, wo sie deine Fotos sehen, für die Meere begeisterst und vielleicht ja auch einige dann an die Meere bringst, dass sie dort die Schönheit unseres Planeten entdecken können.
Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview, hat mich sehr gefreut.
Das war Marco Schulze. Eine Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und die eine Antwort auf die meistgestellte Frage aus dem Publikum geliefert hat. Nämlich ganz häufig heißt es, Mensch, wie kann ich mein Leben näher an die Meere bringen? Und ich glaube, ganz viele denken, das müssten sie jetzt hauptberuflich tun. Marco macht das nicht und hat trotzdem über die letzten Jahrzehnte so viele Erfahrungen, so viele Eindrücke gesammelt, dass er, was das reine Erleben angeht, locker bei den Profis mithalten kann. Gleichzeitig macht er einen anderen Job mit so viel Sinn und Herzblut. Toll, dass diese beiden Welten zusammengehen. Und vielleicht hilft das ja auch Leuten wie mir weiter, die irgendwo landlocked mitten in Deutschland stecken, eigentlich ein erfülltes Berufsleben haben, aber sich immer wieder zu den Meeren hingezogen fühlen. Es ist nicht unbedingt die schlechteste Lösung, das Meer nicht als Vollprofi zu erleben, sondern es als Urlaub, als Ausgleich und als Hobby erleben zu können. Da kann man richtig weit kommen. Außerdem war diese Folge doch auch ein richtig großes Appell, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Das ist ein Thema, das beschäftigt mich schon seit Jahren und ich brauche eigentlich gar nicht so viel dazu zu sagen, so viel, wie wir in dieser Folge schon drüber gesprochen haben. Aber es ist für mich so eine wichtige Lektion, im Zweifelsfall auch mal den Konflikt zu suchen, Autoritäten zu widersprechen und für das einzustehen, wo man jetzt der Meinung ist, Mensch, das ist für mich eigentlich ganz, ganz wichtig. In solchen Momenten die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen und auch mal durchzugreifen, das ist sicherlich, was ich noch lernen kann, zu dem ich aber in dieser Folge richtig Motivation gesammelt habe. Falls ihr Lust habt, weitere Folgen zu den skurrilen Bewohnern der Meere anzuhören, dann könnt ihr entweder ganz zurückgehen in die Anfänge dieses Podcasts, nämlich den November 2021 in Folge Nummer 22 mit Uli Kunz. Die heißt Leidenschaft Ozean. Das macht wie immer richtig Spaß mit Uli. Oder aber eine neuere Folge aus dem Februar 2025. Da haben wir einen Ocean Talk mit Solvin Zankel aufgenommen. Auch er fotografiert die Wesen aus der Tiefsee. Wie gesagt, das gibt's als Ocean Talk auf YouTube, ist aber auch als Folge Nummer 110 in diesem Podcast erschienen. Also, für alle, die diese Aliens aus der Tiefe lieben, sind das 2 ganz heiße Empfehlungen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.